Hallo und herzlich willkommen zum 2-Stunden-Später-Podcast. Beim 2-Stunden-Später-Podcast nehmen sich Kuro, Marvin, Chris und Timur ein Spiel vor, das sie für exakt 2 Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. Ja, und dieses Mal ist das alles ein bisschen für die Tonne. Denn wer hätte es für möglich gehalten, dass ihr, liebe Community, gleich 2 Spiele mit gleich vielen Stimmen beschenkt? Jetzt haben die für die Qual der Wahl. Auf der einen Seite ein clever geschriebenes Abenteuer mit interessanten Charakteren, einer innovativen Prämisse und knallharten Entscheidungen. Ein Spiel, wo man mehr über seine eigene Persönlichkeit erfährt. Und auf der anderen Seite die Alters. Was haben die 4 gespielt? Hat überhaupt irgendwer irgendwas gespielt? Und wie lange dauert es, bis Marvin wieder mit seinen Anekdoten anfängt? Diese und viele weitere Antworten auf Fragen, die niemand gestellt hat, gibt es in der neuen Episode 2 Stunden später. Secret of Mana Forever. Das hat mir übrigens Kuro reingeschrieben, nur fürs Protokoll. Viel Spaß.
Basti, danke fürs Intro. Das war bezaubernd. Hört alle auf jeden Fall den Decode-Podcast und klar, schaut natürlich die ZDF-Spur-Dokumentation zu Roblox. So, Freunde. Zuallererst muss ich mich entschuldigen. Die Podcast-Folge kommt später. Es ist meine Schuld. Herrlich ehrlich. Gerade viel zu tun. Ich habe das Gefühl, Zeit ist zu wenig da, was ein bisschen verrückt ist, weil gehen wir mal davon aus, ich lebe 60, 70, 80 Jahre, ist viel Zeit, aktuell wenig Zeit. aber wir haben es jetzt geschafft, wir sitzen zur Zeitpunkt der Aufnahme an einem Sonntagmorgen um 10.15 Uhr. Vor den Aufnahmegeräten, quasi verteilt in der Welt, aber im Geiste vereint, zusammen und präsentieren euch komplett in Demut gebeugt, vor allen Dingen ich so nach vorne so in Demut gebeugt, eine neue Ausgabe des 2 Stunden später Podcasts, und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern fantastische Leute, Freunde an meiner Seite, die ich euch kurz vorstellen möchte. Dann wäre zu einem der wunderschöne, ich fühle mich jetzt so ein bisschen wie er. Es ist Marvin.
Yes. Nie Zeit haben. Nie Zeit immer haben. Dinge zu tun. Kopf immer voll. Willkommen in meinem Leben. Hi.
Yes. Und es ist absolut furchtbar. Ich hasse es. Mach, dass es aufhört.
Ich hatte dieses Wochenende so ein freies Wochenende. Mine war auf einem Junggesellenabschied und ich hatte so wirklich so die Zeit für mich. Und Mine hat noch, als ich zum Bahnhof gefahren habe, zu mir gesagt, du wirst doch eh nicht zu Hause nur rumhängen. Es wird doch wieder so kommen. Du wirst wieder soziale Interaktion haben. Du wirst wieder nicht ruhig rumsitzen. Was habe ich gemacht? Ich war Digimon spielen. Dann habe ich die Wohnung sauber gemacht. Dann habe ich die Kumpel gefragt, ob ich Zeit habe. Dann sind wir noch ins Kino gegangen. Haben danach sind noch, keine Ahnung, bis 1 Uhr durch die Stadt gelaufen. Haben gequatscht. Und jetzt sitzen wir hier und nehmen Podcast auf. Nicht gechillt.
King Marvin.
Ich kann es nicht. Es funktioniert in meinem Leben nicht.
Marvin, ich fühle, same.
Wir kommen da erst noch hin.
Ja, du musst da ganz langsam sein.
Deine Anekdoten von Reisbehältern, das kommt gleich. Wir sind noch in der Vorstellrunde. Okay. Slow your horses.
Reisbehälter.
I'm sorry.
Denn wir sind ja zu viert und da fehlen ja noch 2. Und da ist einer, der auch jetzt gerade den Marvin-Lifestyle fährt. Es ist Chris.
Ja, hi. Ich musste gerade sehr schmunzeln, weil es ist ja quasi so, dass ich das in der letzten Folge erzählt habe, dass es mir so geht. Jetzt ist Kuro. Es ist so, als wäre 2025 so ein dunkles Monster aus so einer Black Mirror Episode rausgekrabbelt und es zieht so langsam jeden von uns in dieses schwarze Loch rein. Marvin wohnt da schon seit 3 Jahren, aber wir, also
Resident.
Mich hat's erwischt. Kuro hat letzten Monat noch den Kopf geschüttelt und jetzt zieht's Kuro rein und ich nur so, ey, komm, setz dich. Ist scheiße hier.
Aber ich will mich nicht setzen.
Ja, ich weiß, was aber du meinst.
Ich will wieder gehen.
Also man muss auch dazu sagen, Chris ist so ein Tim Taylor einfach. Hör mal, wer da hämmert, wer sich daran noch erinnert. Der Dude sieht einfach, was er nimmt, ein Werkzeug in die Hand und dann baut er das einfach. Und ich denke mir so, hä, wie machst du das? Ja, ich hab mich mal ausprobiert, ein Dach zu legen.
Ja, ich war nice. Aber auch da, Marvin.
Entschuldigung.
Chris, dazu kommen wir noch.
Tut mir leid.
Ist gut. Nee, ich wollte nur auf ganz kurz, eine Sekunde. Ich habe es geschafft, diesen Monat
ich
wieder
eine Anmoderation machen.
Minimal mehr Videospiele zu spielen als letzten und it's something. Das ist alles, was ich sagen.
Nice.
Ja, Timo, du bist auch da, ne?
Ich bin auch da. Hallo, Freunde, wie geht's?
So, und jetzt öffnen wir die Runde. Marvin, wie war das Digimon-Turnier? Chris, du hast ein Dach gebaut. Legt einfach los. Ich komme in einer halben Stunde wieder.
Kubo, ich komme mit. Komm, wir gehen.
Schön, toll. Mein Digimon-Turnier war nicht so gut, aber ich, ist egal, lass uns nicht über Digimon reden, das frustriert mich nur. Lass uns nicht über Magic reden, das frustriert mich nur. Ich bin nicht gut. Ich bin einfach, das ist einfach etwas, das ich mir in den letzten Wochen und Monaten bei TCGs, ganz besonders bei Digimon, eingestehen musste. Ich bin nur mittelmäßig. Ich bin nicht unendlich krass gut. Ich schaffe es immer nur in Turnieren in der Mitte zu landen. Besser wird's nicht. Ich gewinne mal, ich verliere mal. Wirklich die letzten großen Turniere, die ich gespielt habe, das war mal von 120 Leuten, da bin ich 60. geworden. Von 50 Leuten, da bin ich 25. geworden. Ich bin ein mittelmäßiger TCG-Spieler. Das habe ich jetzt einfach für mich akzeptiert. Deswegen, wenn ich zu so einem Local gehe, ich erwarte da gar nichts mehr. Gut, ich gehe dahin, ich spiele ein bisschen und dann gehe ich nach Hause. Ich finde einfach meinen Frieden damit, in der Mittelmäßigkeit zu sein.
Kennt ihr das, wenn Leute erzählen, so, also Singles, die dann sagen, ich gebe jetzt auf. Ich habe jetzt unendlich lange gedatet, es ist immer in die Binsen gegangen, ich habe einfach kein Glück, ich gebe jetzt auf, ich bleibe für immer allein und eine Woche später sind sie verheiratet. Ich glaube, das ist Marvins Arc gerade beim Digimon. Er hat jetzt völlig mit der Mittelmäßigkeit abgeschlossen und ich sage, 2025 wird er noch Digimon-Weltmeister.
Der Herzen.
Ja. Wer weiß.
Aber Marvin, hast du den Approach, dass du gewinnen willst, oder spielst du es des Spiels wegen?
Naja, also ich gehe ja schon, also wenn ich schon Zeit rein investiere, will ich ja schon ganz gerne gewinnen, aber wie das halt in so TCGs ist, du wirst es von Magic kennen, Timo, wenn du einfach das Knowledge hast, was dein Gegner spielt und was seine Karten können, dann bist du einfach im Vorteil. So, dann weißt du ja, wie ich spielen muss, um das zu kontern, was der Gameplan des anderen ist, und ich kenne den Gameplan des anderen nicht, der legt Karten und ich bin erstmal so, bitte erklär mir jede einzelne. Und da hast du halt verloren. Aber das ist okay, das ist halt dem geschuldet, dass ich einfach keine Zeit habe und ich habe einfach 5000 Hobbys und alle davon wollen viel Zeit und deswegen ist es einfach raus. Also das ist okay, das ist einfach das, was ich akzeptiert habe.
Aber das finde ich gut. Das Ding ist, guck mal, zum Beispiel, ich bin ein Magic-Spieler und ich habe letztens in einem schönen Podcast gehört, zwei Dinge, die wirklich, wirklich, wirklich Game-Changer waren. Punkt eins ist, werd dir bewusst, man gewinnt nur 25% aller Magic-Partien. Egal ob Standard, ob Commander, was auch immer. Und wenn du das weißt, dann ist man so viel entspannter. Gerade wenn man online spielt, ist man so, yo, ich habe jetzt einfach 4 Partien in Folge verloren. Egal, es geht weiter. Und Punkt 2 ist, wenn man Commander spielt, muss man das als so ein Board-Game-Night sehen. Also du spielst einfach Brettspiel mit deinen Freunden. Und da geht's um das Spielen, an einem Tisch sitzen, Snacks essen, gucken, was hat der andere für ein Deck, was kann die Karte, viel mehr als um zu gewinnen. Und wenn du das so ein bisschen an den Tisch bringst, dann hat man wesentlich mehr Spaß. Also das hat für mich persönlich einen Riesenunterschied gemacht und man freut sich. Gestern haben wir auch schon mit der Commander gespielt mit 3 Kumpels und einer davon habe ich gestern kennengelernt und der war halt super cool. Shoutout hier an Ralf. Wo ich mir dachte so, Mann, genau das ist der Spirit. Man setzt sich an den Tisch, spielt geilen Kartenspiel, hat absolut, also das war auch so geil. Einer hat ein Herr-der-Ringe-Deck, der andere hat ein Final-Fantasy-Deck und der dritte hat dann das Bloomborough-Deck, was halt so Waldwesen, ja, mit so Eichhörnchen und dann so ein Waschbär und sowas halt. Und das ist das Geile an Magic, deswegen ich liebe Magic. Und wenn du damit, wie du schon gerade gesagt hast, lieber Marvin, so, ich habe das akzeptiert, ich spiele jetzt einfach Mittelklasse, wenn ich gewinne, ist nicht, dann ist das total geil. Deswegen runter damit. Kuro, bitte.
Dieses, man gewinnt 25% der Spiele, ist das nur auf Magic gemünzt oder grundsätzlich für alles, was kompetitiv ist?
Ich glaube, für das ganze Leben.
Weil das ist ja schon wenig.
Ist wenig. Ja.
Aber kommt es nicht auch so ein bisschen drauf an, was du spielst? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kumpel zu mir kommt und sagt, Chris, Battle Royale Spiele, ey, ich bin nur am Verlieren, da würde ich ihm sagen, du gewinnst sogar weniger als 25% der Spiele. Du gewinnst wahrscheinlich vielleicht jedes 30. Spiel oder sowas.
Also bei Magic ist ja auch ganz groß der Faktor, du musst ja auch Glück haben beim Ziehen der Karten. Du hast ja einen Stapel und da kann ja so viel Geiles drin sein. Wenn du aber kein Mana ausgeben kannst, Pech gehabt.
Deswegen spielt man, glaube ich, so Magic, Commander oder so, spielt man das 1-1 oder spielt man das Commander jeder gegen jeden zu 4?
Jeder gegen jeden zu 4.
Okay, ja, dann 25 macht Sinn.
Aber auch Magic, wenn du 1-1 spielst. Anyway, weiter geht's.
Ja.
Magic, fuck yeah.
Fuck yeah. Also die Fan-Fancy-Karten, ne? Geil. Geile Artworks. Machen sehr viel Spaß aufzumachen. Bin ja kein großer Magic-Jünger, aber das nochmal als kleinen
Shoutout. Wie viel Geld hast du ausgegeben bisher bei Final Fantasy Magic?
Keine Ahnung, etwas über 100. Das Commander-Deck hat 85 gekostet. Dann habe ich noch so einige Booster geholt. Cloud habe ich geholt.
Ja, dann ist es aber wesentlich mehr als 100, wenn du so einige Booster geholt hast.
Ich habe so viele auch nicht. Also lass es mal, keine Ahnung, in Summe vielleicht 10 Booster oder so sein.
Ah, ein Booster kostet 7 Euro.
Nee, 5. Bei uns 5.
Na gut, Köln, ja, die deutschen Booster.
Ja, so. Nee, englische Booster. Und dann bist du bei insgesamt 130 Euro, 135, also ne, sagen wir mal 150 ungefähr. Also überschaubar, würde ich jetzt mal sagen.
Also in Wahrheit sind es dann 200 Euro.
Aber hätte ich kein Commander-Deck gehabt.
Ich würde auch sagen, wir sind wahrscheinlich bei 250, aber ist ja auch, wer zählt denn da schon?
Ja.
Aber wofür gebt ihr denn gerade Geld aus?
Wofür gebe ich mein Geld aus?
Ja.
Magic.
Also ich habe, wofür gebe ich mein Geld aus? Ich gebe vor allen Dingen für Warhammer mein Geld aus.
Space Wolves.
Haben ein Army Refresh bekommen.
Geil.
Da das die Army Box geholt. Da sind 24 Figuren drin gewesen. Das Rulebook quasi und Datasheets. Und dann habe ich mir noch Logan Grimnar geholt, den Anführer der Space Wolves. Kann ich sogar so, ich zeige ihn euch sogar, warte.
Geil.
Und Chris gibt sein ganzes Geld einfach am Baumarkt aus für irgendwelche Platten.
Also,
wow,
das ist Logan Grimnar.
Zeig ihn.
Alles ist blurry, wir sehen nichts.
Halt ihn in die Nähe.
Das ist schlimm.
Ja, oh, ist er.
Da ist er.
Lorn Grimner.
Alter.
Schick.
Ich habe Corona nicht mehr so aufgeregt gesehen.
Liebe Zuhörende, willkommen noch zu Videogames. Beruhigt euch.
Ja, das, ja, wirklich, das kommt wirklich noch.
Chill, Mann.
Das ist Logan Grimner.
Geil.
Ich liebe,
weißt du, 50 Euro.
Ja, ja.
Oder so.
Das ist ja nix, dann ist ja quasi unsere, geschenkt. Ja.
Unsere Hobbys sind, also Warhammer ist ja, du musst es selber bauen, selber bemalen, sieh zu, du zahlst dafür 100 Euro und Magic ist so, ihr zahlt für Pappe. Ja. Ihr könnt selber drucken, aber fuck
im besten Fall.
Scheiße. Aber ich habe nicht nur die Army, das Army-Set, Lone Grimnar, ich habe mir auch Ayak Rockfist geholt.
Nein, Ayak Rockfist.
Alles andere wäre auch echt ein Fehler gewesen.
Also damit wird die nächste Partie insane.
Ja,
ja, das Gute ist, beide führen meine Terminators an.
Mhm.
Ist halt absoluter Quatsch, ne?
Also ja, ich wollte gerade sagen.
Strategischen Standpunkt.
Macht keinen Sinn.
Nee. Debatable, sag ich mal so.
Ja.
Würde ich auch sagen.
Sehen aber beide geil aus.
Ja. Deswegen.
Ey, das ist das, es ist kein Fehler. Before Function, ist mein Motto.
Ja, und ja, dafür habe ich Geld ausgegeben. Ich habe sehr viel Geld ausgegeben für Konzerttickets.
Das ist eine gute Aufrichtung.
Konzert-Ära
fängt an. Turnstyle.
Turnstyle,
ja, also Turnstyle, Death Heaven und Black Country New Road.
Mhm.
Ich sehe, wie manche Podcast-Hörende jetzt zustimmend nicken und sagen, Kucho hat einen guten Geschmack.
Machen wir
bald eine Playlist und sagt, ich habe noch nie davon gehört.
Machen wir eine Playlist, wo wir immer einen Song drauflegen am Ende der Folge?
Oh, das ist eigentlich eine gute Idee.
Das fände ich richtig wilder Milchmix, wäre das.
Ich habe noch nie gehört auch eigentlich, ist die Idee.
Hat noch nie einen Podcast gemacht.
Noch nie einen Podcast gemacht. Hier ist die Top 3 der Podcasts, die Playlists haben.
Platz Nummer 1, fest und flauschig.
Wow, Full Circle. Aber ja, der Mix wäre richtig wild.
Der wäre von dieser Welt auf jeden Fall. Cool, der da irgendwelche, ich habe den Bandnamen schon wieder vergessen, Sachen reingewirft, dann komme ich so Uematsu.
Sehr gut, sehr, sehr gut.
Ey, du würdest halt wirklich einfach Final Fantasy Songs reinpacken, ne?
100%. Einfach, aber einfach wirklich so als, um das Spektrum abzubilden, damit da wirklich so eine Range an allem drin ist.
So, ihr seid mir egal halt, und hier, Final Fantasy Song.
Das wären halt einfach so alle vier Songs, ne? Dann hast du ich irgendwie aufs Fressbrett, Chris aufs Fressbrett, Timo aufs Fressbrett und dann hast du Battle Theme Final Fantasy 6.
Aber das ist vielleicht auch schön, weißt du, da hast du so ein Ding zum Runterkommen, da hast drei Songs ballern und dann kurz mal einen Song chillen, bevor es weitergeht. Ja,
drei Songs ballern, dann ist so
da würde ich ja andere Sachen reinmachen. Da käme dann so ein To Zanakent. Oh, To Zanakent auf die Playlist.
Shoutout.
Ehrlich.
Guter Song.
Sehr schön.
Ja, ist eigentlich irgendwas videospielmäßig passiert so.
Och,
ja, voll, weißt du. Ich habe Mario Kart gespielt und zwar eine Menge, denn wir haben halt Mario Kart Turnier ins Leben gerufen.
Ach komm, ey,
ich will nicht über Mario Kart reden. Ey,
das halt ist mir viel zu. Okay. Beruhigt euch. Also Mario Kart, sau nice. Denn ich muss mal ganz ehrlich sagen, momentan, als ich gestern Abend geguckt habe, war folgende Person auf der 1. Marvin.
Was?
Ja.
Ich habe dreimal die Strecke gefahren und habe aufgehört.
Marvin auf der 1, momentan. Heute Abend geht die Runde zu Ende. Die Strecke diese Woche ist, also nur ganz kurz, wir haben so ein kleines Trials-Turnier ins Leben gerufen. Jede Strecke wird gefahren und jede Strecke hat eine Woche Zeit, eine Trials-Zeit, was in Mario Kart-Terms bedeutet, du musst 3 Runden perfekt fahren und dann hast du deine Zeit aufgestellt. Hier Kuro bei der ersten Strecke noch am asozial grinden, also wirklich, da hat er jeden von uns nass gemacht.
Das war ekelhaft, wirklich. So dieses,
aber das war auch
meinen Geist nicht hoch, damit Miki das nicht sieht.
Fairerweise muss ich sagen, das war, also wir reden hier in der Zeitära vor Game 2 Doomness.
Ja. Ja.
Mhm. Und jetzt befinde ich mich in der Zeitära nach Game 2 Doomness.
Ja. Wo wir gleich auch noch kurz drüber reden.
GTD.
Genau.
Ich GTD. Bin,
wir kommen da gleich dazu, weil das ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Auf jeden Fall, so gehen wir die Strecken an und Strecke 2 war wild umkämpft, Strecke 3, da war ich gerade im Urlaub, aber auch noch irgendwie, ich habe es immer irgendwie geschafft, Top 5 zu sein. Aber Marvin hat immer gemeckert, dass er. Ich guck jetzt gestern irgendwie so zwischen den Stühlen rein und so, fuck, Marvin auf der 1, den schnapp ich mir. An so eine halbe Stunde gefahren, nein, den schnapp ich mir noch nicht.
Ich habe ja noch einen Tag Zeit. Aber ich verstehe gar nicht, wieso, weil ich kann ja die Abkürzung nicht, ich habe nur die am Anfang gemacht und sonst bin ich die Strecke ganz normal gefahren. Nee,
das Ding ist, also die Strecken bei Mario Kart sind skilltechnisch extrem unterschiedlich. Also die allererste, die wir hatten, wo Kuro so reingeschwitzt hat, heftig schwierig, heftig, wenn du alles machen willst.
Heftig.
Und dann waren hatten wir zwei, die waren so, naja, na so ein bisschen. Aber die jetzt, gefahren. Ich glaube, die jetzt ist die skilligste, die wir bisher hatten. Es gibt zwei richtig heftige Abkürzungen. Das sind auch die, die man immer bei den YouTube-Clips sieht und sowas. Aber die halt in 3 Runden hintereinander perfekt abzurufen und nicht einen Fehler zu machen, einmal runterzufahren und so. Das ist hart. Und das ist auch der Grund, warum meine Ambition steht mir so im Weg, weil ich immer resette, wenn ich eine Scheiße nicht schaffe. Mm. Und naja, heute muss, und das ist das Interessante, heute muss eine Zeit abgeliefert werden, sonst gibt's 0 Punkte. Ja. Und ich bin wirklich gespannt, wie es da aussieht am Ende. Aber
schön, dass du es im Podcast festgehalten hast, aber du wirst mich noch einholen, Dalu wird mich noch einholen. Also ihr seid ja alle so verrückt, was das angeht, da komme ich ja gar nicht hinterher. Ja,
schauen wir mal. Ich dachte, das wäre so eine nette Freundesidee, aber es ist einfach nur, jo,
das ist einfach. Also das war von vornherein Quatsch.
Wir spielen Night Rain gegeneinander, okay, cool.
Mina hat es auch gespielt, die Strecke diesmal, und war so, ja, die werde ich nicht spielen.
Die Strecke ist hart. Ja. Aber ist immer noch Mario
Kart. Nice. Ich finde es richtig nice, dass wir das machen. Es macht richtig Spaß.
Ja, voll. Ich muss mir die Strecke noch anschauen.
Ich finde das bei Timo aber auch so sympathisch. Der spielt das dann 3-mal, spielt die Strecke und dann ist es so, das ist meine Zeit. Tschüss.
Nee, aber das ist das Schöne. Bei mir ist Folgendes. Ich habe meinen Kumpel Pachu, Shoutout, der ist auch mit dabei. Shoutout. Und wir beide sind ungefähr gleich gut. Wir gucken auf euch und sind so, was machen die denn da oben? Was ist denn los mit denen? Deswegen haben wir beide unsere eigene Kopf-an-Kopf-Fehde und wir schreiben uns auch immer privat. Dann sage ich so, ich habe deine Zeit geschlagen, Und deswegen habe ich immer seinen Geist, er hat immer meinen Geist. Und dann, weil wir sind beide wirklich exakt gleich gut. Perfekt. Und fahren exakt den gleichen Scheiß. Demzufolge haben wir unsere kleine Fehde in dieser großen Fehde und sind so, eines Tages werden wir da oben mitmischen.
Ich finde das so geil, dass du das sagst. Ich habe genau dasselbe mit Mine. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen, der aufmerksame Podcast-Hörende weiß ja, dass Mine nicht nur meine Podcast-Partnerin, sondern auch meine Frau ist und dementsprechend leben wir zusammen. Shoutout und Mine. Shoutout Mine. Und du kannst dir das ungefähr so vorstellen, es ist eine Strecke draußen und Mine ist immer so ein bisschen länger wach als ich. Und dann sagt sie mir morgens, ja, ich habe dich eingeholt. Aber das sagt sie nicht einfach so. Und ich mache das genauso nicht, sondern es ist dann so, first thing in the morning, kommen wir zu dem anderen, wir kommen so sehr nah ans Ohr. Und dann ist so, 3 Sekunden. Und du bist so, what? Und dann beginnt's, weil dann ist der andere natürlich super angespornt wieder an. Und dann ist es jedes Mal so ein Back and Forth,
nice,
bis man am Sonntag sagt,
nice,
fuck you.
Fucking hell, das ist richtig geil.
Das ist geil.
Das ist kleiner Schnack aus meinem Leben.
Schön.
Habt ihr Videospiele gespielt?
Ja. Also, ich habe 2 Sachen hier auf meinem Zettel. Punkt 1. Assassin's Creed Shadows habe ich weiter gespielt.
Nein.
Ja, und ich habe endlich Jaske freigeschaltet und es macht geil, fucking viel Spaß mit Jaske. Liebe Lerpano-Fans, guckt da rein, es ist ein wunderschönes, tolles Spiel, es macht richtig viel Spaß. Doch, worüber ich sprechen möchte, ist Death Stranding 2 ist da. Death Stranding 2, dachte ich mir, wie bei Horizon 2, God of War 2, 2, The Second Game 2, was auch immer 2, dachte ich mir, here we go again, wie es jedes Mal so der Fall ist. Doch bei Death Stranding 2 bekommst du die Hideo-Klatsche und denkst dir, holy shit, here we go again? Und es ist unfassbar gut. Unfucking fassbar gut. Ich habe Teil 1 richtig geliebt. Ich habe es nicht durchgespielt, weil Teil 1 war viel zu lang, also absurd lang. Ich weiß nicht, bei Teil 1 war ich so, ey, ich glaube, ich bin kurz vor Ziel. Hab dann bei so einem Walkthrough geschaut, wie weit ich bin. Es waren so 30%. Ich war so, ey, willst du was? Fuck you, mach ich nicht. Ich will das Spiel gut in Erinnerung behalten. Und ich kenne auch niemanden, and I shit you not, ich kenne niemanden, der Death Stranding 1 durchgespielt hat. Kennt ihr jemanden?
Ja.
Ja?
Chris und ich.
Marvin hat durchgespielt.
Nein, Chris meint sich selber bestimmt.
Nee.
Und Chris hat auch durchgespielt. Aber Chris, ich habe tatsächlich hier Miggy, Benny, Thomas.
Wirklich?
Ich glaube sogar, Hammer. Ein paar von den Boys haben es kurz vor Release vom zweiten Teil jetzt nochmal angeschmissen.
Kurz reingesnackt. Ja. Och, ich spiele nochmal den ersten von seinen. Anyway, worauf ich hinaus möchte ist, es gibt manchmal so Games, das ist so Fast Food. Das machst du an, du weißt, du verschwendest gerade deine Zeit, aber du resettest gerade dein Hirn und du hast gerade eine Auszeit. Ist so ein bisschen wie, anstatt irgendwie Doomscrollen, spielst du ein Spiel wie zum Beispiel, keine Ahnung, Genshin Impact, Call of Duty oder you name it. So Games, wo du weißt, ich spiele gerade ins Nichts hinein. Und es macht gerade Spaß, aber ich weiß, ich werde mich danach nicht besser oder nicht schlechter fühlen. Es ist einfach so ein yo, fuck you. Aber du nimmst auch Games, da würde ich Red Dead Redemption reinzählen, da würde ich Elden Ring reinzählen, da zähle ich Zelda mit rein. Das sind so Games, wo du weißt, oh mein Gott, ich spiele gerade Popkultur. Also ich spiele gerade wirklich Zeitgeist, historisches Meilenstein-Ding.
Wirklich was Wertvolles.
Ja. So wie damals, als man Game of Thrones geschaut hat und nicht blinzeln wollte, weil man war, ich will nichts verpassen. Du hast das Day One gespielt, geguckt und du warst so, oh, ich bin gerade so am Zahn der Zeit, es ist ein Meilenstein an Popkultur, gerade was geschieht. Und so fühlt sich für mich persönlich Death Stranding 2 an, wo ich so bin, Mann, das ist so ein hochwertiges Game, wo super viel hintersteckt, wo das ist auch nicht sich entfaltet, wo du halt belohnt wirst zum Spielen und wo du wirklich wieder merkst, also ich persönlich, das Medium-Videospiel zeigt sich hier in voller Brillanz, dass du merkst, this is why wir Videospiele spielen. Und wie schon gesagt, so Fast-Food-Games, go for it, macht Spaß, so auch mal ein bisschen irgendwie ablenken lassen, aber wenn du sowas Handfestes spielen willst, sowas, wo du wieder sagst, this is it, das ist die Kunst am Videospielen, dann packe ich da deswegen zwei mit rein.
Voll geil,
schaut
das, was du gerade beschrieben hast, formuliert aus, was ich seit Ewigkeiten im Kopf habe und noch nie die Worte dafür gefunden habe. Also richtig nice. Ich bin gerade genau in dieser anderen Phase, wo ich mir denke, mein Leben ist gerade sehr wild. Ich habe keine Zeit für richtig hochwertige Videospiele und ich will sie nicht reinquetschen, weil ich weiß, das wird dem Spiel nicht gerecht. Habe ich letzten Monat schon gesagt mit hier Operation 33. Und jetzt eben ist es genau dasselbe mit Death Stranding, wo ich einfach sage, das würde dem Spiel nicht gerecht werden. Es ist sehr schade, aber schiebe ich nach hinten. Und ich bin gerade genau in so einer Fast-Food-Game-Zeit und ich baller einfach voll Bullshit. Einfach nur, ey, voll ich habe nicht viel Zeit. Ich habe jetzt eine Stunde. Und dann ist es zu wenig für was Großes. Ich schieb jetzt einfach irgendwas rein, was mich ein bisschen glücklich macht, ein bisschen ablenkt und dann ist auch wieder gut. Fast Food Gaming muss auch sein.
Ey, es muss immer diese Balance sein. Ich weiß noch, als Dune im Kino lief, da war ich so, oh mein Gott, ich will nichts verpassen. Und es fühlt sich gerade besonders an. Ich gucke mir gerade Dune im Kino an. Und wenn du dann auch mal so einen Film guckst auf Netflix-Couch und denkst du so, ja, passt schon, ich will jetzt. Also es gibt so Sachen, die würdest du Leuten empfehlen und dann auch näher bringen. Es gibt so Sachen, das guckst du, konsumierst du, aber du denkst nicht beim Gucken oder Spielen oder was auch immer daran, das jemand zu empfehlen, weil du bist so, ich habe gerade einfach mal so ein bisschen Auszeit jetzt gebraucht. Das ist zu mir und zu Death Stranding 2, das habe ich gespielt und ich würde es jedem und jeder empfehlen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, muss ich Death Stranding 1 dazu spielen? Auf gar keinen Fall. Und wenn es manche Leute gibt, ja, also für mich persönlich nicht, aber und manche sind so, ja, ich will erst eins spielen und dann zwei, bin ich so, ey, es fühlt sich an wie, ich würde jetzt sagen Final Fantasy 7 was war der zweite Teil, Marvin? Rebirth. Genau, da bin ich auch so, ey, es ist das bessere Spiel, wenn du nicht so viel Zeit hast, dann spiel Rebirth und lass Remake außen vor, guck dir einen Recap an und spiel Rebirth, weil das ist das bessere Spiel. So fühlt sich bei mir auch bei Death Stranding 2 an, weil wir haben alle nicht so viel Zeit und deswegen wäre mein Pick, spiel erst 2 oder spiel nur 2.
Ich stimme dir da spielerisch absolut zu. Also Death Stranding 2 ist, finde ich, so, macht so einen Sprung wie Assassin's Creed 2 zum
Vergleich
zu dem ersten Teil.
Das ist krass.
Aber wenn du halt nicht weißt, was im ersten Teil abgegangen ist.
Ja, aber
kann ich mir vorstellen, dass du halt absolut lost bist. Ja, aber also halt so, was die Welt betrifft.
Aber ist man nicht immer lost bei den Dialogen halt, so?
Ja, schon, aber es passieren dann halt einfach Dinge. Also es gibt irgendwann so einen Moment, wo ein Charakter, ein etablierter Charakter aus dem ersten Teil, der taucht auf und dann passiert was. Und wenn du nicht weißt, wer das ist, dann ist dir das halt einfach scheißegal. Dann fühlst du da einfach absolut gar nichts.
Ja, verstehe ich. Also wenn ein Recap, dann ein richtig ausführliches Recap.
Ja, am besten zwei. Also es ist eine sehr undankbare Aufgabe, weil wenn du jetzt sagst so, ey, ich hole den ersten Teil nach, dann hast du keinen Bock, den zweiten Teil zu spielen.
Richtig.
Aber es ist einfach, also es ist so eine Art Fortsetzung, die einfach voraussetzt, dass du weißt, dass du dich mit der Welt auskennst.
Vollkommen fair. Aber ich persönlich sehe diese ganze Story und diese ganze Welt als Vibe, statt dass ich da irgendwas verstehen möchte. Weil ich bin so, wer bist du? Ich habe keine Ahnung, warum hast du komische Hände? Du bist eine Puppe. Okay, fine. This is it. Und ich bin so, das ist halt wie bei Star Wars. Es gibt Laserschwerter. Keiner hat sich gefragt, wann die wie entwickelt wurden. Es gibt sie einfach. Boom. Aber ja, ich bin da voll bei dir. Wenn du da die Story hinterfragen willst, auf jeden Fall. Aber wenn du einfach Good Times haben willst mit einem Spielerlebnis, was so noch nicht da war. Ich glaube, das ist es, was ich so geil finde. Dieses freshe Gameplay, wo du bist so, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Und es hat eine riesen Tüte Metal Gear Solid mit drin, was ich sehr geil finde.
Geil.
Plus, ich habe dann auch, Kata hat schon sehr, sehr lange keine Videospiele mehr gespielt. Und ich habe den Anfang gespielt und ich war so, Mann, das ist so krass einfach. Ich habe gesagt, hier, spiel das mal bitte. Du musst Teil 1 nicht kennen. Und der hat einfach den Anfang gespielt und war so, okay, das ist schon irgendwie richtig krass. Also auch für Leute, die halt jetzt nicht so videospielaffin sind oder halt nur Casual Game, auch das sehr zu empfehlen.
Shoutout, Kata.
Aber ich will ganz kurz den Elephant in the Room ansprechen. Wie war denn für dich das Spiel zu spielen, weil das war jetzt deine letzte Game 2 Review und der Beitrag, den du dazu gemacht hast, der war natürlich sehr, sehr, sehr emotional. Die Folge war, ich glaube, ich spreche da für uns alle extrem stark.
Danach weiter zu spielen war hart, ey.
Berührt. Vielleicht kannst du ein paar Einblicke in diese letzte Folge geben, weil ich glaube, das haben wir alle in der Gruppe gemerkt, so, das ist natürlich dir auch super, super nah gegangen. So.
Ich sag mal so, Death Stranding habe ich mir verbrannt. Ob ich mir Turnstile verbrannt habe mit der letzten Folge, weil da gibt es ja auch einen Song, der am Anfang gespielt wird vom neuen Turnstile-Album, den ich aber unbedingt drin haben wollte.
Voll geil.
Also lange Zeit fühlte es sich ehrlich gesagt nicht großartig anders an. Es ist irgendwie witzig, weil Death Stranding so das perfekte Spiel für diesen Moment ist oder für diese Situation, dachte ich mir, so vom Gameplay und von der Stimmung und von der Welt, aber für lange Zeit war das nicht so wirklich, schwebte so, dass das die letzte Game 2-Folge ist, schwebte gar nicht so wirklich mit, weil ich hatte ungefähr 3 Wochen Zeit, das Spiel zu spielen, so. Und dazwischen hatten wir ja noch die Sendungen davor und wir waren, also zugegebenermaßen haben wir relativ spät die Entscheidung mitgeteilt bekommen, dass halt Game 2 so nicht weitergehen kann, weil es keinen neuen Auftraggeber gibt. Das war halt so, das ist ein Monat vorher. Das war witzigerweise der Tag, an dem die Switch 2 released wurde.
Oh. Ach krass.
Auch etwas, was jetzt so, wenn jetzt nächstes Jahr Switch 2 wird ein Jahr, dann ist es auch so, vor einem Jahr haben wir auch gesagt bekommen, so Game 2 ist dann. Also es war halt dann Anfang Juni. Und da war es halt trotzdem sehr lange einfach so, okay, wir müssen halt diese Sendung machen. Natürlich, also ursprünglich hatten wir den Plan. Der erste Plan war, dass die letzte Game 2 Folge 18 Folgen werden, damit wir noch auf Folge 400 kommen.
Mm.
Also der ursprüngliche Plan war, dass wir einfach 18 Folgen machen, die ungefähr 1 bis 2 Minuten gehen, damit wir auf Folge 400 kommen.
Geil.
Auch alle mit Anmod und Abmod.
Geil.
Und wir dachten, haha, sehr, sehr witzig. Und irgendwann dachten wir, nee, das ist ja absolut dumm. Und alle 18 Folgen werden auch an dem Samstag erschienen.
Oh, wow, dachten wir,
das ist ja heftig dumm. Und dann passte es halt mit Death Stranding, mit dem Embargo und dem Release und das fühlte sich dann viel besser an. Und dann war es halt aber auch so, ja, Death Stranding ist das einzige Thema, wo ich dann auch erstmal dachte, oh, oh. Weil das halt mein letztes Thema war. Und ja, also das war halt lange Zeit ein klassischer Prozess, wie man einen Game-2-Beitrag macht, nur halt, dass es halt ein 30-minütiger Beitrag ist. Wir hatten relativ schnell die Idee, diese Ebene, diese Death Stranding-Ebene auch irgendwie für die komplette Sendung zu nutzen. Und wir dachten, das wäre nochmal ein schöner, großer Dreh. Und das ist auch etwas, was irgendwie so der Folge dann gerecht wird. War natürlich ein ziemlich aufwendiger Prozess, das, also ein kreativer Prozess, sich das zu überlegen, so von was machen wir, wo machen wir es, wie machen wir es. Und das war sehr viel Arbeit, aber dann nochmal so dieser Dreh zu haben, wir waren in St. Peter-Ording oder in der Nähe, es war der stürmischste Tag aller Zeiten, also es war so fucking windig, aber es war auch irgendwie nochmal schön, so mit vielen Leuten vor Ort sein zu können. Wir konnten leider nicht alle mitnehmen, aber mir war es zumindest wichtig, dass in der Folge so viele Leute nochmal zu sehen sind.
Die Folge war crazy,
oder vielleicht Mann. Auch zu Wort kommen, und wenn es nur irgendwie ein Satz ist. Es hat auch nicht bei allen geklappt, so, was ich ein bisschen schade finde, aber ja, das war auch Bestreben, dass halt nochmal viele Leute zu sehen sind und nochmal, ja, auch noch so ein bisschen so ein Lobgesang auf Game 2, aber auch noch ein Review und dann auch noch so Kojima-mäßig, das Review fängt mit dem Fazit an und hört mit dem Anfang auf, mehr oder weniger. Ich weiß gar nicht, ob das so großartig durchkommt, wahrscheinlich nicht, aber es war auch noch so ein Gedanke. Also es war ein ziemliches Monster nochmal so vom kreativen Standpunkt aus. Und ja, es war halt, also als wir dann gedreht haben, ich war bei dem Dreh von den Bohnen nicht dabei, als sie so ein bisschen darüber erzählt haben, was Game 2 für sie bedeutet. Das war schon emotional heavy, habe ich mir sagen lassen. Der Dreh am Strand war halt natürlich absolut hardcore. Also das war die ganze Zeit. Also es war irgendwie schön, aber auch sehr, sehr traurig. Es war halt einfach sehr bittersüß. Und das Ding ist, was jetzt letztendlich relativ perfekt ist, aber es war auch sehr, sehr spontan. Also diese Szene, wo ich dann da sitze und sag so, ja, ey, den Leuten bedeutete Game 2 ja echt viel, aber warum lässt man das dann am Strand liegen? Sollte in der Folge eigentlich viel früher kommen. Danach sollte es noch Gameplay geben. Es war eigentlich so mitten in der Folge. Aber es war nun mal, also wir hatten das auch schon alles gedreht und so. Und dann ganz am Ende haben wir die Sache mit Ingo gedreht, wo er dann so seinen unfassbaren Monolog hält, so Spiele, also Worte, viele Worte, Tonkabine hatte keine Tür. Ich habe das geliebt. Das hat er ein paar Mal gemacht. Und ich war nicht mehr zu sehen, aber mit jedem weiteren Take, dass er wieder das gesagt hat, ging immer mehr so, das ist so glass-shattering moment, ne? Da ging immer mehr kaputt. Das ist mein Herz aus Glas hatte immer mehr Risse und irgendwann ist es zersprungen so am Ende. Und da hatte ich schon so feuchte Augen. Und dann war aber Drehschluss und wir lagen uns schon alle in den Armen und es war so, ja, letzte Klappe, that's it. Und dann haben Jasper und ich nochmal durchs Skript geschaut und dann ist uns aufgefallen, dass wir bei dieser Szene, wo ich dann da so sitze und sag so, ey, den Leuten hat ja Game 2 krass viel bedeutet, dieser zweite Satz, den habe ich beim ersten Mal gar nicht eingesprochen. Also den habe ich gar nicht vorgetragen, so. Habe ich vergessen. Und dann war ich erst so, ja komm, funktioniert doch auch so. Und Jasper war dann so, ja, ist schon ein cooler Satz, wir sollten das machen. Dann dachte ich, ja, okay, stimmt schon, machen wir. Und dann haben wir uns, das ist auch ein ganz anderer Ort, wo wir dann waren. Und dann haben wir uns einfach da hingesetzt, Hannes hat nochmal die Kamera in die Hand genommen. Und dann haben wir das nochmal gemacht und habe ich es gesagt. Und das war okay und dann haben wir noch einen Take gemacht, der zweite Take, und ich war so todtraurig.
Och.
Dann gab's da noch mal so eine Pause.
Ja.
Und dann sitze ich da und musste noch mal so ein bisschen darüber nachdenken, über den Dreh, über das, was Ingo gesagt hat. Und dann versuche ich noch mal diesen Satz zu sagen. Und es ging einfach nicht. Also ich war schon einfach direkt die ganze Zeit am Heulen und ich musste diesen Satz sagen. Und Mann. Es hat einfach nicht funktioniert. Also ich war so am Kämpfen, dass ich diese zwei absolut dummen Sätze noch irgendwie rausgepresst bekomme, ohne dass ich absolut anfange zu stammeln, zu wimmern, zu heulen. Das war einfach so. Ja, und das war das dann. Das war dann das. Und dann im Schnitt Tim und Micha haben das dann gesehen und waren dann so, ja, okay, das danach kann jetzt nicht noch die Story von Death Stranding 2.
Ich fühle es komplett. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich halt die Folge geguckt habe, das war der Moment, wo es mich gebrochen hat und wo ich richtig, wo ich richtig feuchte Augen hatte, emotional war und dann so, ach fuck.
Also es funktioniert halt, es ging halt nicht mehr. Das wäre halt so unfassbar dumm gewesen. Deswegen mussten wir halt diesen Satz aus der Mitte, da mussten wir so zwei Gameplay-Parts zusammenstauchen. Das war der, wo ich zocke mit John und dann kommt das mit dem Schnitt mit AK und Cliff. Dazwischen sollte das eigentlich kommen. Und das war dann ein großer Part und dann kam am Ende danach, also das, ja, da mussten wir nochmal an der Struktur oder am Ablauf der Story, der Sendung mussten wir dann noch, der Folge mussten wir dann nochmal ordentlich so ein paar Bausteine umsetzen, aber letztendlich glaube ich, war das genau richtig so. Und
voll, ist richtig gut geworden. Hat
sehr, sehr gut funktioniert, ja.
Unfassbar, wirklich.
Ey. Krass, wirklich.
Krass. Fühlt euch alle gedrückt, fuck.
Das Ding, das Krasse ist ja, dann ist die Folge released und dann war ja quasi der Moment, dass ihr alleine im Büro wart. Dann wart es ja nur noch ihr fünf. So, wie war das für dich?
Ja, also, wir haben erstmal die Folge am Freitag vor der Ausstrahlung gemeinsam im Team geschaut. Haben natürlich alle geheult.
Klar.
Danach sind wir rüber zu den Rocket Beans gegangen und da gab es noch so eine kleine Party in Anführungsstrichen im Kaminzimmer oben. Da waren überall Fotos angeklebt von aus den 9 Jahren Game 2.
Boah,
das ist sweet. Die alle irgendwie und vor allen Dingen Buddy geschossen hat. Es gab super viele Briefe von Leuten von den Rocket Beans, die ein paar Gedanken aufgeschrieben haben und sich auch vor allen Dingen bedankt haben. Mm. Das war super schön und sehr, sehr traurig. Also sich da durch diese Briefe zu lesen, war stellenweise, ey, das...
Boah.
Das war nochmal sehr, sehr emotional. Und dann haben wir da auch nochmal mit ein paar Leuten die Folge geguckt. Also ich glaube, die Folge, bevor sie am Samstag kam, glaube ich, dreimal gesehen und habe dreimal geheult. Dann war Montag, war ja auch noch Juni, das war dann so der letzte Tag. Und dann kamen noch mal viele Leute vom Game-2-Team ins Büro, ne, Sachen packen.
Oh Mann.
Schreibtisch räumen.
Ja.
Aber auch viel so beisammensitzen und einfach quatschen. Und die am Freitag nicht da waren, waren dann am Montag noch mal da. Und dann sind wir auch wieder rübergegangen. In der Heinrichstraße bei den Rocket Beans gibt's ja auch so einen kleinen Garten. Da war es dann noch mal sehr schön, weil das Wetter war auch gut. Und dann haben wir da den Abend auskündigen lassen. Aber ja, dann war Dienstag halt der 1. Juli.
Mhm.
Und wir sind dann halt in unser Büro gegangen. Und da, wo halt vorher, keine Ahnung, 21 Leute saßen und gearbeitet haben, sind's halt jetzt nur noch 5.
Boah, krass.
Der Dienstag war dann vor allen Dingen auch erstmal so, dass alle 5, wir haben ja so ein Großraumbüro und dann haben wir besitzt, also die 5, die jetzt bei Game 2 arbeiten, sitzen halt alle in einem Büro, plus Tim. Also sind wir zu 6 und da sitzen wir jetzt und das ist dann schon schön, aber es gibt halt einfach so 3-4 Räume, die sind jetzt permanent leer.
Mhm.
Und das ist einfach sehr, sehr strange, so emotional. Aber das Schöne ist auch irgendwie, dass halt in den letzten Tagen auch immer mal wieder Leute vorbeikamen. Trant war mal da, Basti kommt mal rein. Also wir nutzen das, den Space, den wir haben, noch so ein bisschen so als
so Coworking-mäßig.
Coworking-Space, ja. Mhm. Und das ist dann irgendwie ganz schön, dass wir haben Discord aufgesetzt, wo wir miteinander reinschreiben. Wir haben eine große WhatsApp-Gruppe, wo immer ein bisschen was los ist. Also wir versuchen schon, dass dieses Gefühl, das Game 2 war oder das Game 2 ausgemacht hat, dass das jetzt darüber hinaus auch noch bestehen bleibt. Wird es natürlich wahrscheinlich auf Dauer nie zu 100% so. Aber es ist schön, dass es nicht so einen clearen Cut gab. Ne? So, jetzt ist jetzt so, okay, Leute mussten gehen. Mhm. Es ist jetzt Juli. Und sie sind aus der Welt. Also das ist nicht der Fall. Also es ist immer noch so, dass halt, dass wir im Kontakt sind und uns sehen und uns viel auch austauschen noch. Und ja, das ist immer noch sehr, sehr schön, aber es ist auch sehr, sehr traurig. Aber es ist auch sehr, sehr spannend, weil jetzt so diese neue Ära Game 2 mit den 5 Leuten, also Esther, Jasper, Markus, John und ich, das hat auch viel so Aufbruchstimmung oder so, auch so ein bisschen Trotz und Dickköpfigkeit und jetzt erst recht und wollen merkt man halt ja alleine natürlich
bei,
auch.
Merkt man allein bei Social Media, ne? Instagram, so die Stories, das ist Wilder Westen.
Aber ich find's mega geil. Ich find's, also das, was ihr jetzt die letzten Tage gemacht habt, ist super unterhaltsam. Also immer weiter so scheiß auf Konzept, einfach zeigen, was passiert. Und ich weiß nicht, ob Kuro, also danke erstmal fürs Teilen von der sehr emotionalen Geschichte und Reise. Voll. Das ist ein richtig guter, also kann man richtig schön relaten, gerade wenn man einem die Serie oder die Sendung so viel bedeutet hat und die Leute so viel bedeuten. Aber bevor du es jetzt nicht erwähnst, sag ich's, es gibt die Möglichkeit, jetzt die 5 Personen Game 2 Geschichte zu supporten. Und da gibt's bei den Rocket Beans gab's ja schon immer einen Supporters Club, aber es gibt jetzt einen Game 2 Supporters Club. Also, wo das Geld dann auch wirklich komplett bei Game 2 landet und allem, was da passiert. Und da kann man einfach einen Betrag, ey, wissen alle, Zeiten sind hart, ist nicht, ey, wenn's nur ein paar Euro sind oder so. Man kann das supporten für ein Format, das hoffentlich irgendwie in irgendeiner Form erhalten bleibt. Und ich finde das eine gute Sache.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist auf jeden Fall super lieb, dass du es sagst. Es gibt halt, aktuell sind halt noch, wir fangen halt wieder quasi so ein bisschen bei Null an. Also es stimmt nicht, viele Sachen, die funktioniert haben, bleiben bestehen vom Ablauf, wollen wir an vielen Dingen festhalten, was aber auch Fakt ist, so die Sendung, wie sie jetzt ist, wird es halt nicht geben. Weil, klar, wo vorher 21 Leute dran gearbeitet haben, sind es jetzt 5 und das ist halt nicht umsetzbar so. Aber wir sind halt gerade dabei, zu überlegen, was wir machen können und haben auch schon ein paar coole Ideen und ich glaube, das könnte ganz witzig werden. Es wird anders auf jeden Fall, aber wir überlegen auch, oder wir haben schon auch einen Plan, dass wir etwas machen werden, das halt exklusiv nur für die Supporter ist.
Ah ja.
Das wird, glaube ich, also da wollen wir uns, ist alles noch nicht in Stein gemeißelt, weil es gibt halt so auch viele, viele, viele fundamentale W-Fragen, die es vorher halt einfach nicht gab. So, wer macht jetzt Community-Management zum Beispiel? Hatten wir halt auch vorher Personen, die sich darum gekümmert haben, aber wer macht das jetzt? Social Media, gut, ist jetzt aktuell, machen wir das viel, aber es ist auch wahrscheinlich dann, wenn es dann ab September, das ist so für uns der Startschuss, wo es dann so richtig losgehen soll, ist dann auch etwas so, können wir das dann auch noch stemmen? Da sind wir halt jetzt auch viel in Gesprächen mit Rocket Beans, weil die haben natürlich auch eine Social Media Abteilung, die haben Community Management, dass wir uns da so ein bisschen annähern und da auch Hilfe in Anspruch nehmen, so gut es geht, weil die sind natürlich auch alle super busy. Und ja, es gibt einfach viele fundamentale W-Fragen, die jetzt in den nächsten Wochen halt auch ausgearbeitet werden müssen, so als aufgrund so grundsätzlicher Ebene. So, ja. Also wird alles jetzt durchgedacht und nochmal auf den Prüfstein gestellt. Also das haben wir vorher auch in den letzten Monaten schon gemacht. Wir hatten immer freitags so ein Meeting, wo wir über Game 2 geredet haben. So, was bedeutet für uns Game 2? Was ist wichtig an Game 2? Damals noch halt so in Form einer Sendung haben wir auch überlegt, braucht es die Sendung noch? Braucht es Moderation? Wären Einzelvideos für YouTube eigentlich nicht viel smarter? Und haben so wirklich echt, wir haben, wie wenn du dir ein Lego-Set anguckst, so jeden Stein von diesem Set genommen, rausgenommen, uns angeguckt, ist der wichtig, braucht man den? Und das müssen wir jetzt nochmal machen. Und dieses Lego-Set, was halt vorher, keine Ahnung, der rasende Falke war, wird dann jetzt nicht mehr der rasende Falke sein, so, ne? Es wird halt ein bisschen anders aussehen und, wir haben aber trotzdem sehr, sehr viel Bock. Das Feedback aus der Community ist super, die Unterstützung auch. Also da gibt's viel, also es gibt auch viel Hoffnung so, ne?
Stark.
Das wird alles gut angenommen. Und es ist sehr, sehr spannend, aber wir müssen jetzt halt uns überlegen, was können wir mit der Power, die wir haben, umsetzen. Und das ist halt auch sehr spannend und sehr kräftezehrend und sehr intensiv und da ist noch kein Fazit so, da ist noch kein Schlussstrich gezogen. Und ja, das ist halt, ist sehr aufregend, scary, aber voll, auch, das hat das so ein bisschen so Aufbruchstimmung, so ein bisschen so, keine Ahnung, Wilder Westen, wir suchen jetzt alle nach Gold quasi und wir wissen nicht genau, wo das Gold versteckt ist, wir wissen, dass es hier irgendwo in den Tiefen schlummert, wir müssen es jetzt halt nur finden. Und ich glaube auch nicht, und da sind wir uns auch alle sehr, sehr sicher, dass die 5, ja klar, das ist, keine Ahnung, nur 20% von dem, was da war. Aber das ist jetzt nicht so ein Verwalten, ne? Das ist jetzt nicht so, ja, wir konnten zum Glück den Game 2-Kanal behalten. mit den 500.000 Abonnenten, die wir haben, das ist auch keine absolute Selbstverständlichkeit so.
Stark.
Also auch großer Dank an ZDF so. Das hätten die nicht machen müssen. Und das war ja bei Game One damals auch so. Bei Viacom, die haben halt gesagt so, ey, ihr könnt den Kanal nicht haben. Oder krass. Oder Game One, die Marke und den Namen und das Logo. Also das ist schon eine sehr komfortable Position. Aber das ist für uns auch nicht so, ja, wir versuchen das jetzt irgendwie zu halten, bis dann irgendwie hoffentlich dann dieser rettende Anker kommt. Darauf können wir nicht setzen. Und wir sind auch sehr überzeugt davon, dass wir was Cooles auf die Beine stellen können. Dass wir da halt was Cooles auf die Beine stellen können, was unterhaltsam ist, was definitiv trashiger sein wird, aber auch Charme hat und auch Mehrwert bietet. Also sind wir sehr, sehr überzeugt davon, dass wir das hinkriegen.
Fingers crossed, Mann. Richtig,
geil. Ja, bin ich auch überzeugt.
Ich finde es geil, wie diese Folge so gestartet ist. Wir waren so chaotic as fuck und jetzt haben wir diesen sehr tiefen Part gehabt. Ich fand es mega, mega cool. Das sind echt krasse und coole Einblicke, die, glaube ich, viele Zuhörende da draußen gar nicht so haben. Ich meine, wir kriegen am Rande hier und da mal von dir was mit, aber auch das jetzt nochmal so am Stück von dir vorgetragen zu hören, das ist auch... Das hittet noch mal so ein bisschen anders auf jeden Fall.
Total. Extended Cut.
Ja, ich habe auch gemerkt, so jetzt, als ich darüber geredet habe, das war auch, also es ist nicht einfach.
Das glaube ich. Glaube ich auch.
Jetzt die Alters oder was?
Wir machen jetzt unseren Trainer. Einen kleinen
Trainer. Ich hab Baldur's Gate gespielt.
Oh Mann, was ein Spiel. Ist ja eigentlich gut, dass wir nicht über Date Everything reden, oder?
Also ich habe mir für die Folge heute Date Everything angeguckt. Ich
mach's geil, jetzt da freue ich mich schon gleich drauf.
Okay, cool. Dann machen wir jetzt erstmal die Infobox. Wir kommen alle, wir sammeln uns alle so ein bisschen.
Mit der Infobox.
Atmen nochmal kurz durch. Und dann kommen wir alle mit trockenen Augen kommen wir zurück und reden über Videospiele, weil toll.
Im farblosen Einheitsbrei der AAA-Küche stechen Spiele wie The Alters besonders hervor. Was überrascht, denn auf den ersten Blick ist das aktuelle Werk von 11-Bit Studios ein schnödes Survival-Abenteuer. Gut, im Sci-Fi-Gewand, was jetzt vielleicht auch nicht super innovativ erscheint. Doch The Alters hat einen unnachahmlichen Kniff. Um auf einem fremden Planeten nach heftiger Bruchlandung zu überleben, muss sich Protagonist Jan Dolski klonen. Und das macht The Alters zu einem richtig interessanten...
Kuro? Also, ich hab Date Everything gespielt.
Dein Ernst jetzt? Na gut, also Date Everything. Date Everything. Ja, ist ein Dating-Simulator der ganz abgefahrenen Sorte und für jene interessant, die objektophile Tendenzen an den Tag legen. Denn ihr bandelt euch mit Haushaltsgegenständen aller Art an. Das kann die eigene Spielekonsole sein oder die Treppe im Flur. Dating im Jahre 2025 ist ja eh anders wild. Aber das soll euch jetzt Marvin erzählen.
Was soll ich sagen, wenn unsere Community unentschieden ist und die sagen, wir wollen Date Everything, wir wollen aber auch die Alters zu gleichermaßen und beides gewinnt, ja, dann sind sie doch selber schuld. Dann müssen sie doch damit rechnen, dass wir nicht dasselbe spielen. Es ist die Wahl, es ist die Stimme der Community, die hier aus mir spricht. Ich bin
Vox quasi Populi.
So.
Was ich gut finde, ist, dass Chris seinen eigenen Pick nicht spielt.
Ja, nee.
Chris, da muss man ja mal ganz ehrlich
mein
sein.
Mein Pick hat gewonnen? Nee, sehe ich nicht.
Ich muss ja sagen, mein Pick war ja Rematch.
Ja.
Das hast du auch.
Das hätte mich jetzt in eine Bredouille gebracht, weil wir sind ja
nicht der 200
der Zwei-Stunden-Sport, Zwei-Stunden-Später- Podcast und wir sind ja nicht der, keine Ahnung, 96 Stunden später Podcast. Also,
ich finde immer noch das Konzept von, es ist, wie heißt es, Rocket League, aber mit Menschen.
Mit Menschen.
So, naja, es mit ist Füßen, Fußball. Ja.
Nein, es ist Rocket League mit Füßen.
Mir hat gerade der Versprecher gut gefallen.
Das ist was fundamental anderes.
Zwei Stunden Sport Podcast.
Aber sehr, sehr geil. Wollte ich auch noch mal kurz gesagt haben. Rematch. Oh, das ist so gut. Vielleicht rede ich einfach über Rematch.
Maybe ja, auch das.
Fuck die Alters.
Wir geben einfach einen Fick heute auf das Voting. Wir reden einfach über alle Spieler.
Also ich habe mir Notizen zu die Alters gemacht.
Gelöscht.
Aber ja. Bin dafür heute auch extra 2 Stunden eher aufgestanden. Es ist also nicht nur der 2 Stunden später Podcast, es ist auch der 2 Stunden früher Podcast.
Nice, stark, sehr gut.
Schön.
Komm mal, aber ja, vielleicht, Marvin handelt vielleicht ab schnell.
Ja, Marvin handelt ab.
Komm.
Date Everything ist im Grunde ein großer Gag, der nach zwei Stunden lang schon langweilig wird, finde ich persönlich. Also dieses, du fängst einen neuen Job an, wirst sofort gekündigt, dann kommt eine Hacker-Drohne, schmeißt dir eine Brille hin und du kannst mit dieser Brille, wenn du sie aufziehst, 5-mal am Tag mit irgendwelchen Objekten in deinem Haus reden, die dann funny Names haben, wie das die Tür, the door, die heißt Dorian. Ja. Ja,
guter Gag, finde ich gut.
Ja, und stark. So heißen die halt alle, ne? Also alle haben irgendwie einen Gag mit dem jeweiligen Gegenstand, den sie darstellen. Zumindest habe ich das in den meisten Fällen so verstanden. Beispielsweise gab es auch die Kaffeemaschine, da hieß dann das Ding Cappy statt, ne, wie ein Cup.
finde ich gut.
So, und dann haben die alle sehr unterschiedliche Personalities. Du kannst dieses Haus erkunden ohne Brille. Da passiert aber relativ wenig. Alles in der First Person. Wo das Spiel halt von lebt, ist der Witz. Die Synchro ist halt sehr, sehr, sehr stark. Ihr habt es vielleicht auch im Internet gesehen. Da sind auch ein paar echt bekannte Sprecher dabei. Beispielsweise benannter Dorian wird von Ben Starr gesprochen, der jüngst in Expedition 33 dabei war, aber beispielsweise auch in Final Fantasy 16 den Clive gesprochen hat. Oder zum Beispiel der Sprecher von Asterion ist auch dabei. Ne? Also sind auf jeden Fall ein paar Hochkaräter dabei, wo du dich natürlich freust, sie dann zu hören, wenn du sie siehst. Und die sind alle super random. Ne? Also da hast du irgendwie, die Treppe ist dann eine ältere Person, die versucht, die Karriereleiter aufzusteigen und dann so 8 Steps to be successful oder so irgendwie so ein Buch hat, das sie irgendwie vertreibt und in so einem Schneeballsystem gefangen ist. Oder
geil.
Keine Ahnung, du hast diese Rümpelkiste mit der ganzen Deko, wo dann Weihnachtsdeko, Halloween und Valentine's Day Deko drin ist, so, und dann ist das halt eine total quirlige Person, die total aufgedreht ist und ich glaube, die hieß auch irgendwie Holly oder irgendwie sowas. Aber
Marvin, was hast du denn jetzt gedatet?
Ich hab sie einfach alle mal angesprochen, ne? Ich glaube, du musst da halt so ein bisschen mehr Zeit rein investieren, weil es gibt ja einen Date-Dex, also wie den Pokédex, nur mit datable Character. Okay. Es gibt quasi auch eine Art, so Detektivsystem, sag ich mal. Das kriegst du auch von der Vergrößerungslupe. Kriegst du quasi so eine App auf deinem Handy installiert. Das Handy selbst kannst du natürlich auch nochmal vermenschlichen. Genau, und dann findest du eben diese ganzen Dinge und dann haben die, wird quasi eingeteilt in 3 Kategorien. Manche finden Hate ziemlich geil, manche finden Friendship geil, manche finden Love geil und alle haben dann nochmal so bestimmte Sachen, die sie mögen. Das kannst du dann im Datedex nachgucken. Die eine Person findet es irgendwie ziemlich nice, wenn man nett zu ihr ist, die andere, wenn man ihr Komplimente macht, etc. pp. Und es ist, ja, wie gesagt, ich finde, der Gag ist nach 2 Stunden einfach auserzählt und du hast 5 Objekte, die du pro Tag irgendwie ansprechen kannst und dann musst du immer schlafen gehen. Das heißt, dadurch wird so ein bisschen diese Story auch nach vorne getrieben, weil du dann in so Chats mit deiner Freundin, ne, du erzählst dir dann davon, hier, ich habe übrigens diese Glasses bekommen, und sie sagt, haha, als ob du guckst viel Cypher und dann, nee, wirklich, und ich kann das jetzt. Und so wird, glaube ich, so ein bisschen diese Story vorangetrieben. Ich glaube, später wird man auch noch herausfinden, wer der Hacker sein oder gewesen ist oder sonst irgendwas.
Die Freundin.
Das Witzige, maybe, wer weiß. Das Witzige ist ja, sie startet ja diesen Job und verliert ihn auch am selben Tag, weil die KI sie ersetzt. Das ist auch wieder ein Zeichen unserer Zeit, so ein bisschen, dass da abgebildet wird. Also ich glaube, wer da irgendwie mal eine funny Zeit haben will, es gibt leider keine Demo mehr. Das heißt, die kann man jetzt nicht mehr spielen, wenn man es einfach mal ausprobieren will. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ich glaube auch einfach aus dem Grund, dass der Gag halt nach der Demo auch auserzählt wäre, kann ich mir ganz gut vorstellen.
Aber so richtig, also richtig romancen ging jetzt nicht. Du hast jetzt alles mal angequatscht und dann war fertig.
Doch, schon, also es ist schon, keine Ahnung, wenn du die Videospielkonsole ansprichst, dann kannst du schon direkt sagen, ich würde gerne auf ein Date mit dir gehen oder in dem Bett oder sonst irgendwas.
Hast du das
gemacht? Kannst das schon. Die sind, glaube ich, am Anfang noch nicht so offen dafür. Ich glaube, du musst so ein paar Mal mit denen interagiert haben, bis sie da offen für sind. Ein paar sind direkt sehr flirty mit dir und so. Ne? Das Bett sagt auch so, ey, du hast lang niemanden mehr mitgebracht. Ne? Du bist immer ziemlich alleine im Bett. Und dann kannst du halt auch so sagen, ne? Wir beide. aber Gott, genau, also die großen Interaktionen kommen, glaube ich, im weiteren Spielverlauf erst.
Was ist Ziel des Spiels?
Heiraten. Date everything.
Aber kann man gewinnen?
Indem du alles gedatet und, ne?
ja. Aber ist es eine Roguelike-mäßig oder ist es so, du spielst einmal durch und dann, ja, ich bin mit dem Toaster zusammen?
Es ist einfach ein First Person. Läufst rum, Walking Simulator, ein bisschen quatschen. Es ist as simple as it gets, wirklich. Es ist,
okay.
Es gibt mal eine verschlossene Tür und dann musst du einen Schlüssel finden. Aber das ist as exciting as
Schlüssel
gets.
Auch daten, der die
ja,
Tür aufmacht?
Ja, den musst du daten, damit er dann die Tür aufmacht.
Das, was ich am coolsten fand, war die Videospielkonsole, weil die hat so eine Art Mini-Pen and Paper mit dir gemacht, weil die war dann so, ey, wir müssen jetzt das Level hier schaffen, im nächsten Raum kommt der Endboss, willst du nochmal an die Crafting-Bank oder willst du jetzt einfach weitergehen? Und dann,
aber hast
das
du
hab ich dir im Inventar und so.
Hast du das Gefühl, du hättest es auch schaffen können in den 2 Stunden, wenn du dich nur auf ein Ding fokussiert hättest, dass quasi so gut zu daten, dass die Geschichte dann ein bisschen aufregender geworden wäre? Oder ist es einfach, weil ich habe jetzt das Gefühl, du hast quasi jedem High Five gegeben, jedem Gegenstand, der in der Wohnung
bestimmt
ist.
Bestimmt so ein bisschen, also wenn du den richtigen erwischt hast, bestimmt, aber du kannst pro Tag auch nur mit jedem Objekt einmal reden. Also du hast da schon so ein Limit drin.
Okay.
Also, für mich hat es nicht jetzt super krass geschockt, es wundert mich aber auch nicht. Nichtsdestotrotz, es war der Wunsch der Community, dass wir dieses Spiel hier besprechen und dass ihr das nicht gespielt habt, ist, glaube ich, auch gut, weil ich glaube, mehr Rahmen und mehr Raum müssen wir diesem Ding eigentlich nicht geben. Wer mal so ein gängiges Ding haben will, das vielleicht auch hier und da mal die vierte Wand durchbricht, cool. Aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, das ist jetzt die krasseste Spielerfahrung, die ich habe. Was ich halt immer mag, so diese Narrative, die mich an so Stanley Parable erinnert, damit steigt so ein bisschen ein. Aber es hat es jetzt nicht so krass weitergeführt, dass ich mir denke, da ist jetzt noch eine Metaebene, die da kommt. Aber ja.
Okay.
Das zu Date Everything, Leute.
Mehr habe ich auch nicht erwartet. Also das ist genau das, was ich erwartet habe. Naja, gut. Danke für den Pick, Chris.
Ey, gerne.
Danke, Chris.
Ich nach wie vor, mein Ding ist, wenn wir alle 4 das gespielt hätten, wäre das, glaube ich, abgefahren ulkig gewesen zu erfahren. Also wenn Marvin jetzt so, ja, ich habe ihm High Five gegeben, ich so, ey, pass auf, die Spielekonsole und ich, wir sind jetzt verheiratet und haben 3 Kinder und Timo sagt so, ey, ich dachte am Anfang, es ist Quatsch, aber dann bin ich irgendwie in der Wäschetrommel hängen geblieben und habe eine völlig neue Welt gesehen und sowas. Ich glaube, das wäre gut gewesen. Durch die Aufteilung jetzt habe ich mich einfach für das bessere Spiel entschieden. Also das ist völlig klar.
Ja, dann reden wir vielleicht mal über Rematch von Snowclap, den Leuten, die Sifu gemacht haben. Das ist ein Fußballspiel.
Das ist auch geil, ne? Die Leute, die Sifu gemacht haben, sind so, Fußball.
Aber es funktioniert wirklich, wirklich gut. Und, macht
ich habe auch reingespielt und bin so, okay, I get it, man muss sich reinfuchsen, aber no time for that. Aber ich verstehe total, dass das Spiel richtig hooken kann und richtig geil werden kann. Verstehe ich total.
Ja, stattdessen konzentrieren wir uns mal auf die Altars.
Ich bin dann jetzt raus. Ich gehe dann jetzt. Ne? Schönen Peace. Podcast euch noch.
Leute. Ja, viel Spaß bei Mario Kart.
Fuck. Stellst gefälligst Fragen und machst auch irgendwie bei der Ampel mit.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also ihr macht ja Ampel für mich. Und ja, klar, auf jeden Fall.
Klar.
Ja, die Altars. Ein Spiel, das lange angekündigt war, glaube ich. Also es wurde auch ein paar Mal verschoben. Eine wilde Mischung aus Survival und Story, was man ja so nicht unbedingt kennt, von den Leuten, die This War of Mine gemacht haben in den Bit Studios.
Das ist krass.
Wer halt This War of Mine gespielt hat, ich glaube, ich finde, man fühlt auch in The Altars viel von This War of Mine. Also klar, es ist eine andere Prämisse und This War of Mine ist natürlich auch ein Spiel, das so sehr heavy ist und sehr viele ja, Magenschläge serviert. Aber ich finde, so in der Essenz vom Ablauf und so, finde ich, hat The Altars auch einfach viel von This War of Mine. Aber ja, wie sind denn, ne, Timo und Chris, eure Erfahrungen gewesen? Also hattet ihr vorher schon von dem Spiel gehört? Wusstet ihr, was euch erwartet? Oder wie seid ihr da rangegangen?
Ich wusste es minimal, aber nicht in dem Ausmaß, in dem man sich, also wenn man sich informiert hätte, hätte man 10-mal mehr gewusst. Aber es hat gereicht, dass ich Bock hatte, einfach mir das mal anzuschauen, wie es umgesetzt ist. Und ich muss sagen, ich war dann doch positiv überrascht, wie viel von den verschiedenen Aspekten mir gefallen haben. Natürlich habe ich auch welche, wo ich sage, so, das hat für mich gar nicht gezündet, aber hat schon, also ich hatte schon spaßige 2 Stunden, muss ich sagen. Wie war es bei dir, Timur?
Nice. Das war auch mein Pick, weil ich kannte das, ich gucke immer, was kommt bald im Game Pass rein und dann gucke ich mal so, was könnte mich ansprechen und da war auf jeden Fall, das Titelbild hat mich schon sehr angesprochen, weil es ist einfach so Mickey 17 oder Mickey 7 als Videospiel, dann war ich so, okay, nice, lass mal reingucken, kurz reingeschaut in diese Teaser-Gameplay, war ich so, okay, das sieht sehr, sehr spannend aus und ich gehe meistens immer super blind rein, weil das macht dann meistens Spaß. Und ich habe hier auch ganz wichtig stehen, ich habe das Spiel um 12:30 nachts gespielt, weil ich hatte wenig Zeit zum Zocken und dann weißt du, ich muss jetzt mal spielen, damit ich das halt dann zur Aufnahme gespielt habe. Das war sehr, sehr gut, weil ich war alleine im Wohnzimmer, 12:30, hundemüde, mitten in der Nacht und es hat dann die Stimmung so geil untermalt von diesem Spiel. Ich bin auch fest überzeugt, dass man an verschiedenen Tageszeiten verschiedene Medien konsumieren sollte, weil die dann eine andere Wirkung haben, finde ich persönlich. Also ja. Samstagmorgens Mario Kart spielen im Schneidersitz mit Cornflakes. Let's go, ey. Ja. Und deswegen hier das Spiel, wenn ihr das spielen solltet, nachts alleine und wenn so die Stimmung so ganz, 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 ganz eerie auch so ein bisschen ist. Ich habe es blind gespielt, ich wurde sehr, sehr, sehr gut abgeholt. Natürlich, ich habe Death Stranding 2 gespielt und dann schmiert es ein bisschen ab, was halt Präsentation, Optik und so ja. abgeht. Aber das muss ich nicht verstecken, das Spiel, um Gottes Willen. Ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt, weil es ganz viele Spiele oder ganz viele Dinge in einem vereint. Und da kann ich dann gleich nochmal in meine Liste hier abhaken, die ich da aufgeschrieben hatte. Und ich fand es vom Pacing sehr, sehr gut, als auch das, was man machen muss in diesen ersten 2 Stunden, sich nicht repetitiv anfühlt und man vorankommt und es auch so diese Karotte vor der Nase auch noch hat, was sie dann sagt so, ey, das könnte passieren, das darf nicht passieren, da müssen wir hin. Und man ist so, okay, also wenn ich jetzt gerade Zeit und Bock hätte auf das Spiel, dann würde ich auf jeden Fall bei jedem neuen, wenn ich das Spiel anmache, belohnt werden und nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt diese Mission nochmal spielen und ich muss jetzt das nochmal machen, sondern es hat schon sehr, sehr gut angefühlt. Also für 2 Stunden war das wirklich, wirklich gutes Gameplay, muss ich sagen.
Der Vergleich, also warum ich halt so den Vergleich zu This War of Mine ziehe, also This War of Mine, falls ihr da draußen das Spiel nicht kennt, thematisiert so, wie Zivilisten in einem Kriegsgebiet ums Überleben kämpfen. Man hat dann auch so seinen Unterschlupf und den kann man auch, glaube ich, ein bisschen ausbauen und da kommen dann auch andere Überlebende, wenn ich mich richtig erinnere, können dich finden und dann kannst du sie aufnehmen und man macht halt so ein paar Dinge und ich finde so dieser Aspekt findet auch in The Altars statt. Ne? Du bist auf einem fremden Planet, mehr oder weniger, hast deine Basis und die ist auch so ein bisschen modular aufgebaut, so wie es halt in This War of Mine auch ist und kannst dann neue Räume bauen. Nur mit dem Twist, dass halt nicht andere Menschen dich auffinden können, sondern dadurch, dass du halt als einziger Überlebender auf diesem Planeten quasi landest und dich um alles kümmern musst, brauchst du natürlich mehr helfende Hände. Und diese helfenden Hände kommen halt durch Klone des Protagonisten Jan. Mhm. Und das ist halt eine Idee, finde ich gerade, also es wird als Idee, als solches wird das schon richtig geil funktionieren. Mhm, so als Storyspiel. Aber das jetzt nochmal so in einem Survival-Aspekt gestülpt, ist irgendwie eine Mischung, die ich absolut faszinierend finde. Und in den 2 Stunden, zumindest war es bei mir so, habe ich 2 weitere Jans erweckt. Mhm. Es gab einmal den
Mechaniker.
Techniker Jan, den Mechaniker Jan. Und den Wissenschaftler Jan.
Aber das ist vorgegeben, halt so absolut, oder? Die Reihenfolge,
ich glaub, kannst
nicht entscheiden.
Ja. Also am Anfang ist es vorgegeben, aber falls ihr ne, Shoutout Game 2 damals. hat ja Esther auch einen Beitrag zu Game 2 gemacht. Und später wird's, glaube ich, kannst du dich schon freier entscheiden, wenn du was brauchst. Und das ist für mich tatsächlich so einfach dieser spannendste Aspekt in die Alters. Weil du holst nicht einfach so deine Klone, ne, und dann ist es ein weiterer Jan, haben wir ja schon gesagt, es gibt einen Techniker-Jan. Denn du guckst quasi auf dein Leben zurück und dein Leben, oder also das Leben von Jan, besteht aus vielen natürlich Ereignissen. Und an bestimmten Ereignissen kannst du dann sagen, so, was wäre, wenn Jan sich umentschieden, also für was anderes entschieden hätte. Da gibt es halt dann, ich glaube, beim Techniker Jan am Anfang ist es dann so, es gab irgendwie im Leben von Jan, als er klein war, ne, Eltern, Vater ist irgendwie missbräuchlich oder so. Und Jan haut, entscheidet sich, also Hauptprotagonist Jan entscheidet sich, ich hau ab. Und Techniker Jan entsteht dadurch, dass er halt in dem Moment gesagt hat, so, nee, ich hau nicht ab, ich beschütze meine Mutter und ich widersetze mich dem Vater. Und dadurch entstand dann so eine quasi so eine neue Zeitlinie. Und ich finde es so super spannend, einerseits zu lesen, was Jan überhaupt erlebt hat, aber dann auch zu lesen, was Techniker Jan ab diesem Zeitpunkt erlebt hat. Weil da gibt's auch noch mal so eine komplette Timeline. Und das ist, klar, du liest dir halt Texte durch und hast dann irgendwie so schöne Artworks, mehr oder weniger. Aber das ist so super spannend zu lesen.
Ja, voll.
Weil ich halt auch ein Mensch bin, der so viel im Konjunktiv denkt und so, was wäre, wenn, wie wäre, also zum Beispiel denke ich mir halt so oft so, ja, ich wollte halt eigentlich Erzieher werden. Was für niemand wird mich heute Kuro nennen, so. Ne, also es ist krass, zum Beispiel, wie würde ich aussehen, was, wo würde ich wohnen? Und das zeigt, also das, dafür bin ich halt so bei diesem Spiel so super empfänglich, weil das ist so
voll
eine Möglichkeit, die du mal hast, in Videospielform das zu erleben.
Ich bin da komplett bei dir. Also für mich ist das mit die interessanteste Sache bei dem ganzen Spiel gewesen. Und deswegen, ich bin nicht zum dritten Jan gekommen. Ich habe den Techniker Jan habe ich auch und dann mit dem soziale Interaktion und sowas, da kommen wir gleich zu. Aber ich habe mir echt super viel Zeit genommen und die komplette Story von Normal Jan gelesen. Same. Und dann so, okay, das ist interessant. Und wie du sagst, es ist cool aufgehört, wie so ein Zeitstrahl mit geilen Artworks und das hat alles richtig Hand und Fuß, hat geile Atmo. Und dann kommt eben diese Szene, wo du gebeten wirst von der was auch immer, Corporation, Obrigkeit, mit der du immer wieder solche Videocalls hast, dann so, ja, komm, du brauchst ja Hilfe hier, benutz mal dieses, ich weiß nicht, wie es heißt, Palladium, Raladium, irgendein Material, was du jetzt hast und damit kannst du,
Rapidium,
ja, damit kannst du dich klonen und let's go und das ist ja dann schon mal spannend, aber das hätte man halt so viel stumpfer umsetzen können und wie sie es gemacht haben, fand ich mega nice. Direkt wieder in die Timeline gelesen, okay, wo hatten wir, also wo ist er abgesplittet? Ah, okay, er hat sich für die Mutter entschieden und nicht für sich. Und dann dieses ganze Wissen hast du im Kopf und es ist quasi optional, aber in den Dialogen, die du dann mit den Personen hast, und es ist hier halt auch nicht so, dass dein Klon hinkommt, dich high-fived und sagt, let's go, get to work. Der ist erstmal richtig pissed. Ja. So, der kann ich überhaupt nicht leiden. Und das war super interessant. Dann mit ihm erstmal, also der erste Tag ging richtig in die Binsen bei mir. Und dann so, okay, komm, wir müssen das hinkriegen, dass wir uns gut verstehen. Da gehst du hin mit dem Wissen von den Stories, das ich mir angelesen habe, aber nicht musste, konnte ich Fragen beantworten. Und in dem Dialog mit ihm konnte ich dann Sachen sagen, also auswählen, die ihn dann entweder glücklich oder unglücklich machen. Und dann fängst du an, mit ihm zu bonden. Und wie das umgesetzt wurde, Das hat mich voll abgeholt. Also das war für mich die größte Stärke dieses Spiels. Dieses, solange ich in der Basis bin, dieses Hin und Her mit den verschiedenen Charakteren. Und ich kann mir nur vorstellen, es wird nur komplexer und noch geiler, wenn mehr Leute dazukommen. Also Kura hat ja schon gesagt, der Wissenschaftler. Wie ist der drauf? Wo ist der abgebogen? Und wie, vielleicht ist es ja auch für ihn und den Techniker ein bisschen wild. Und nicht nur, vielleicht habe ich es gar nicht mehr in der Hand, das alles richtig zu, also hinzurichten, und das war für mich wahnsinnig spaßig und interessant, wie das umgesetzt wurde.
Voll.
Also ich kann dir sagen, der Wissenschaftler ist so geil. Ja? Du erweckst ihn und der ist so, ja klar, verstehe ich. Macht ja Sinn. Du hast Rapidium gefunden, hier ist halt dieses Gerät, ich sehe, da ist ein Schaf. ich zähle 2 und 2 zusammen.
Ja.
Kein Problem.
Ja.
Also, wofür brauchst du mich? Was soll ich jetzt machen?
Ja. Das ist so voll geil. Der Gegensatz zum Techniker. Ja, geil.
Ja. Ich trage eine Brille, aber ich habe perfekte Sehstärke. Also, I know what I am.
Geil. Das Ding ist ja auch, die Alters haben ja auch Bedürfnisse und so. Und ich kann mir dann vorstellen, dass später im Verlauf des Spiels auch dann halt unter den Alters auch nochmal Konflikte stehen und du dann halt als, keine Ahnung, da musst du irgendwie schlichten oder sowas halt. Also ich bin sehr gespannt, also mein großes Fragezeichen ist so, ey, wie endet das Spiel und wie viele Enden gibt es und was entwickelt sich noch im Laufe des Games? Weil ich fand es, wie schon gesagt, also die ersten Stunden rollen sich sehr, sehr schön auf so. Man sieht nach 45 Minuten erst den Titel, was ich auch sehr, sehr cool fand.
Das war cool.
Und ja. Sound und Atmo, also wirklich Musik, Sound und Atmo richtig, richtig, richtig gut, weil es so geil. Ich habe hier sogar stehen, Returnal-esque hat. Also dieses Space-Ding, du bist alleine in Space und du bist so, what the fuck is happening? Das trifft sehr, sehr, sehr gut. Und da bin ich auch sehr gespannt, so dieses Zwischenmenschliche zwischen den Alters. Vielleicht verlässt uns ja auch jemand oder eine Gruppe verlässt uns und dann gibt's die gegen uns oder jemand tötet einen anderen oder sowas halt. Maybe, who knows? Also es kann ja wirklich in eine andere Richtung gehen. Und das finde ich so spannend im Spiel. Und ich möchte auf jeden Fall sofort erwähnen, sofort, genau, nach 1:15 im Podcast. Das Spiel kostet nur 35 Euro und es ist jeden Cent wert. Und ich fand's krass, dass es in heutigen Zeiten, wo es halt wo super viele Games, wo man sich denkt, so, warum seid ihr nicht kostenlos Free-to-Play oder warum seid ihr so teuer? Das Spiel sagt so, ey Leute, wisst ihr was, wir haben ein tolles Spiel gespielt, wenn ihr spielen wollt, go for it, 35 Euro, let's go. Und dafür, go for it, wirklich, go for it.
Plus aber auch im Game Pass.
Shoutout.
Ja, Shoutout. Wir lieben den Game Pass.
Ja, ich find's halt, das Spiel schafft es so gut, dich echt so zu ködern, ne? Einerseits mit der Prämisse, mit den verschiedenen Jans, aber auch, das hat ja Chris erwähnt, du hast so halt diese Gespräche mit, ja, mit, keine Ahnung, ne, am Anfang redest du und mit jemandem und der ist so ein bisschen mysteriös, dann redest du mit jemandem, also ich glaube, das stellt sich dann heraus, dass der Lukas heißt und der will dir eigentlich nur helfen, aber kann man ihn so wirklich trauen? Ne, er arbeitet halt irgendwie für diese Corporation, also ich war da auch schon relativ schnell skeptisch und dann ist es zumindest bei mir noch so gewesen, dass ich mit meiner Ex-Frau noch mal
quatschen. Also das warum, war crazy. Warum
konnte ich mit der quatschen?
Stimmt.
Und dabei war ich auch so, kann ich der trauen? Also ja. Lena heißt die. Es ist so, es fühlt sich irgendwie so fishy an.
Ich hatte direkt diese Metal Gear Solid Vibes, wo auf einmal durch den Codec irgendwer, also ich glaube, es war Metal Gear Solid 2 oder so, aber es ist viel zu lange her, und dann ruft dich so auch deine Ex-Partnerin an und versucht dich irgendwie zu beeinflussen und du sitzt also da so, alle Alarmsignale an. Warte, was, warum ist sie jetzt hier? Warum redet meine Ex-Freundin jetzt gerade mit mir, während ich auf einem anderen Planeten bin? So, was wollen die? Ist es jetzt, also sind das meine Freunde?
Ich fand's ja irgendwie schön, aber sie wusste auch irgendwie so viel.
Und ja, dann war
ich
so, voll.
Keine Ahnung, also das finde ich halt dann auch sehr spannend, wo das hingeht.
Total.
Und für wen du dich, also musst du dich dann auch für entscheiden irgendwie für, also bist dann so der Corporate Dude? Oder was ist so? Und ich habe irgendwie so das Gefühl bei diesem Spiel, weil ich halt auch das War of Mine gespielt habe, so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es egal für was du dich entscheidest, es wird nie so ein schönes Sonnenschein.
Das ist immer auch Kompromisse.
Ich glaube, es
wird ja, hundertprozentig. Was wir noch erwähnen sollten, den Zuhörenden, ist, was das Gameplay ist. Also das Ding ist, es ist ein Third-Person-Spiel, was ich sehr, sehr schön finde. Und es ist halt so wie Satisfactory oder wie so ein No Man's Sky oder auch wie ein Building-Crafting-Game wie Minecraft oder wie sie alle heißen. Man sammelt Ressourcen, man baut mit den Ressourcen Sachen. Mit den Sachen, die man baut, kann man andere Ressourcen abbauen, etc., etc., etc. Das heißt, man gibt auch Orte an dem Planeten zum Beispiel, da kommst du noch nicht hin, du brauchst aber dafür eine Spitzhacke. Spitzhacke kriegst du aber erst, wenn du Ressource X und Y hast. Die musst du dann bauen, aber in einer Fabrik. Und die Fabrik kannst du erst bauen, wenn du Ressource Z hast. Und deswegen ist das so ein bisschen auch wieder diese Möhre vor der Nase, dass man halt Bock hat, die Sachen zu bauen, dass man Bock hat, dass man auch weiß, da komme ich noch irgendwann hin. Und on top zu dem, also wie schon erwähnt, No Man's Sky, Satisfactory, wie sie alle heißen, aber mit einer richtig, richtig geilen Story, mit einem riesen Fragezeichen und auch mit so einem, finde ich persönlich, freshen Gameplay wieder, wo man so ist, so ey, das fühlt sich neu an, mal mit so Klonen zu interagieren und auch das Ganze in so einem richtig geilen Setting. Ich finde auch, der Look ist perfekt, also es ist richtig, richtig, richtig schön aus.
Ist cool.
Und nochmals, 35 Euro ist wirklich ein geschenkt für das Geld.
Ich muss sagen, es ist auch ein, also es ist wirklich ein perfektes 2-Stunden-Später-Spiel. Denn ja, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir, glaube ich, also so habe ich das Gefühl, alle so abgeholt wurden, hyped sind auf das, was noch kommt. Keiner wurde enttäuscht, du hast noch keine Repetitivität da drin.
Richtig.
Und das Einzige, was ich sagen muss, also mein Schnipsel, den ich negativ aufgeschrieben habe, ist, dass sich momentan dieses draußen rumlaufen für mich noch nicht wirklich aufregend angefühlt hat, wie du sagst. Ist mir aber auch völlig klar, dass das sich halt später ändern wird. Klar, gehe ich jetzt noch nicht hin, hab da eine krasse Shotgun, um Sachen abzuballern. Weiß gar nicht, ich habe nicht mal Gegner gesehen oder ich habe die geilsten Tools und Items, um überall hochzuklettern und alles abzubauen. Ja. Das kommt noch. Also momentan habe ich mich lieber in der Basis aufgehalten als draußen.
Voll.
Jetzt haben wir uns, jetzt haben wir die Basis natürlich auch bewegt bei mir und jetzt wäre wahrscheinlich alles anders da draußen, hab nur nicht rausgeschaut, aber dann war die Zeit aus. Eine Sache wollte ich noch kurz ansprechen, was ich auch sehr interessant finde, ist, du hast gesagt, normalerweise ist die, haben wir so eine Third-Person-View. In der Basis ist es quasi so von der Seite rein.
Stimmt.
Ein bisschen wie bei XCOM und du kannst es halt so geil umbauen. Und das hat mir auch, also da habe ich auch easy 10 Minuten verbraucht, weil du jeden Raum bewegen kannst, du hast aber nur begrenzt Slots für deine Räume und manche Sachen sind fest. Da ist halt irgendwie so ein vier Slot-Teil, das du nicht bewegen kannst. Und ich habe allein 3-4 Mal alles hin und her geschoben, einfach weil ich dachte, so ist es nicht smart. Aber so ist es noch nicht smart. Aber so macht's richtig Sinn. So ist, und dann war ich so richtig happy mit meiner Basis und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und
geil, ist
noch die Hälfte oder mehr frei. Also ich bin sicher, da wird dann noch ordentlich was erforscht, ordentlich was dazukommen. Ja.
Und was ich auch noch hier auf meiner Liste habe, ist, in diesem Spiel drin ist, Doppelpunkt, unbedingt noch erwähnenswert, Minute. Liebe Grüße und Shoutout an Zerstörer an dieser Stelle. Denn bei Minute ist das Gameplay ja auch, du hast 1 Minute Zeit pro Tag und musst da Sachen erledigen. Und hier bei The Outlast ist es so, du hast Energieressourcen als auch Zeit, du musst abends schlafen. Mhm. Und noch in den ersten 2 Stunden war es so, ey, du gehst raus, du baust dieses Konstrukt, das Konstrukt baut Material X ab. Und dann kannst du am nächsten Tag XY damit bauen. Später im Verlauf wird es bestimmt so sein, ey, entweder gehe ich auf die Bedürfnisse von Jan 3 ein oder ich nutze den Tag, um halt XY abzubauen, um halt Waffe Z zu bauen. Und das wird auch nochmal spannend, glaube ich, dass wenn du dann Sachen vernachlässigst, wie zum Beispiel die Bedürfnisse von Jan 3, dass er dann sagt so, ey, ganz ehrlich, mach ich nicht mit und dann haut er ab oder so. Dafür hast du aber dann dein neues Werkzeug oder genau andersrum. Das Werkzeug fehlt dir und das kriegst du erst in Turn 12, hast aber schon in Turn 10 gebraucht. Und das, glaube ich, könnte spannend sein und könnte auch nochmal so ein Aspekt sein, dass man das nochmal einen Rerun startet.
Würde einen krassen Replay-Value reinbringen. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du hast so einen From-Software-esken Charakter, der am Anfang super nett ist und so tut, als wäre er der beste Freund von allen. Und immer wenn du in die Basis zurückkommst, ist irgendwas schlimm, so irgendwie hat das Schaf ermordet. Einen Tag später kommst du zurück und dann so, ja, der Wissenschaftler ist weg oder die Brille vom Wissenschaftler wurde zertreten und er kann jetzt nicht mehr so arbeiten, wie es vorher war. Und dann dass sich das so ziemlich wie so ein Unheil durch deinen kompletten Playthrough zieht.
Deswegen ist, also ich finde, also mein Fazit ist so dieses geile große Fragezeichen, was halt diesen Spielspaß ausmacht, was halt bei ganz vielen Games, so geil die auch sind. Ey, Assassin's Creed Shadows, ich finde es richtig geil, aber ich weiß jedes Mal, wenn ich es anmache, was mich erwartet. So. Und das will ich ja auch, ich finde es ja toll. Ja. Aber bei The Altar, also solche Games wie The Altar, bin ich immer so, okay, mal gucken, wo das hingeht. Mal gucken, ob es halt genau in die Richtung geht, wo ich denke, oder ob es mich komplett fresh nochmal neu abholt. Von daher, ich mag sowas total gerne bei solchen Games.
Ist einfach ein wunderschöner Genre-Mix, den es so nicht super oft gibt und gerade deswegen halt so besonders macht. Also es ist, ist cool.
Nice.
Komplett unabhängig davon, eine Empfehlung für euch, eine persönliche Empfehlung von mir, guckt Moon von Duncan Jones. Ich sag nicht mehr dazu.
Okay.
Sollte man auch nicht. Einfach gucken.
Ja.
Okay.
Das ist mit Sam Rockwell. Leider auch mit Kevin Spacey. Aber ihn sieht man nicht, man hört ihn nur.
Okay. Ich habe eine Frage.
Oha.
Ich soll ja Fragen stellen in diesem Part. Timo hat es jetzt schon zweimal erwähnt, das Spiel nur 35 Euro kostet, was natürlich super, super cool ist. Jetzt haben wir dieses Jahr schon das zweite Spiel, von dem wir in diesem Podcast sehr begeistert sind, neben Expedition 33, das sehr, sehr, sehr gut ist, aber weit unter dem üblichen UVP liegt, sag ich mal. Macht das was mit euch, wenn ihr so darüber nachdenkt? Seid ihr so, müssen Spiele überhaupt so teuer sein? Hat das eine Legitimation oder freut ihr euch einfach nur darüber, dass ein Spiel mal günstiger ist und trotzdem diese Qualität mit sich bringt?
Interessante Frage.
Ich finde, Spiele, teure Spiele haben schon eine Legitimation, weil halt einfach Produktionskosten hoch sind. Spielentwicklung auch lange dauert, ist ja einfach halt, ne? Ich meine, es ist ja auch grundsätzlich nicht großartig anders zu früher. Also N64-Spiele, also so Cartridge-Spiele konnten auch sehr, sehr teuer sein. Mhm. Wenn man zum Beispiel fürs N64 Conker's Bad Fur Day sich anschaut, ich glaube, das hat 190 D-Mark gekostet.
Krach.
Also es gab auch früher teure Spiele. Das Problem ist, dass wir aktuell haben, und das ist halt auch ein industriegemachtes Problem, das ist halt, dass es immer so mehr, größer, fetter sein muss. Das sieht man ja auch, also GTA 6,
ja.
Also so sehr ich mich auf GTA 6 freue, ich habe auch ein bisschen
Angst davor. Man hat auch wirklich Angst davor.
Weil es halt ein Spiel ist, da arbeiten, keine Ahnung, was weiß ich, 5000 Menschen dran, wenn nicht sogar mehr. Man munkelt von einem Budget von 1 Milliarde US-Dollar, also Entwicklungskosten und halt, Marketing. Und das ist halt eine Realität, die da ist. Ne, das sieht man ja auch jetzt zum Beispiel schon so an Nintendo-Spielen, wie Mario Kart. Ist sehr, sehr teuer. Und I kinda get it, because, weil Spiele sind halt teuer so, ne? Und Spiele werden in der Entwicklung immer teurer. Aber ich find's so angenehm und so schön, dass halt, dass es diese Gegenbewegung gibt, dass es halt so gegen dieses, Spiele müssen immer mehr bieten, mehr Spielzeit, größere Welten, mehr Features, total. Dass es halt auch Spiele gibt, die sagen so, ey, wir machen etwas, ich würde halt im Falle von Clair Obscur halt sogar sagen, nicht mal großartig kleiner, aber es ist halt so fokussiert. Das ist so, weißt du, es ist eine Box, die hat massive Wände, da das kann ich irgendwie, das, was drin ist, kann ich ausbrechen. Das zerfließt nicht, was du halt bei vielen Spielen einfach aktuell hast. Also wenn ich mir, Timur, da halt zum Beispiel ein Assassin's Creed anschaue.
Klar, total, hundertprozentig.
Wie schön war denn Assassin's Creed, wie hieß das? Mirage, das so ein bisschen kleiner und fokussierter war. Sowas braucht halt einfach die Industrie auch. Also wie schön wäre es, wenn jetzt Square Enix sagt so, ey, klar finden wir halt Final Fantasy VII geil, das Remake, und wir machen 3 Spiele draus und der zweite Teil hat noch eine Open World und es ist auch vom Production Value halt super duper mega fett. Aber wie geil wäre es, wenn Square Enix sagen würde, ey, wir machen, das muss ja nicht Final Fantasy 17 oder so heißen, aber Final Fantasy, und es ist so ein kleines, in Anführungsstrichen, charmantes Retro-Rollenspiel. Es muss ja nicht mal Final Fantasy heißen. Früher hat ja Square super viele Rollenspiele gemacht, die nicht Final Fantasy waren. Live a Live zum Beispiel, was ja erst vor ein paar Jahren wieder neu rauskam und halt absolut insane war. Sowas brauchen auch die großen Studios wieder.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich habe nämlich genau dazu gerade Gefühle und Gedanken, weil jetzt gerade mit der Switch 2 ist ja auch das Remaster zum ersten Bravely Default rausgekommen. Und das bin ich jetzt gerade auch so ein bisschen am Spielen und da fällt mir wieder auf, das ist, also es steht nicht Final Fantasy drauf, aber das ist in seiner Kernessenz mit Kristallen, mit, keine Ahnung, die Welt kommt aus dem Gleichgewicht, weil diese Kristalle der Dunkelheit verfallen, dem Jobsystem, das ist zu 100% Final Fantasy, auch wenn es nicht so heißt, und macht genau das, was du gerade sagst, und das finde ich auch gerade so schön und erfrischend, dass jetzt zwar zum ersten Mal zu spielen, aber generell die Reihe kenne ich ja, habe die anderen Teile gespielt, weil das macht genau das und ich würde mich freuen, wenn es davon mehr gäbe, nämlich dieses Kondensierte auf die Spielerfahrung und dann einfach eine geile Zeit haben, so, und das tut richtig, richtig gut.
Ja, hab dem nichts hinzuzufügen. Sprecht mir aus der Seele.
Hat noch irgendjemand irgendwas hinzuzufügen zu The Alters, zu Date Everything, zu Rematch oder zu irgendeinem anderen Spiel, was noch gerade so
heiße Phase ist?
Spielt nicht Spiele, weil sie gerade da sind oder generell Medien konsumieren. Ich muss immer noch Andor gucken. Ich freue mich auf Andor Season 2, aber ich habe noch nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt gerade der Moment ist, wo ich es gucke. Deswegen, Leute, lasst auch mal Sachen liegen und nehmt sie dann auf, wenn ihr in Mut dafür seid. Oder wenn ihr was spielt und merkt, schmeckt mir gerade nicht, dann lasst es liegen.
Dann lasst es liegen. Ja, aber das gilt natürlich absolut gar nicht für diesen Podcast.
So nämlich.
Den müsst ihr einfach alle sofort hören.
So.
Den müsst ihr teilen, den müsst ihr eine coole Bewertung geben und so. Freunden empfehlen und Kommentare und Feedback hinterlassen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber wir brauchen ja jetzt auch erstmal unser Feedback, das wir schon natürlich in Wortform abgegeben haben. Aber das müssen wir natürlich auch in Farbenform zurückbringen.
So.
Und das ist jetzt natürlich spannend. Weil auch wenn wir zu viert zwei verschiedene Spiele gespielt haben, habe ich für jeden eine Farbe. Also es ist halt so, klar, es ist halt so, ich habe Chris, Timo und Marvin und daneben sind halt
Farben. Aber hast du mich für The Altis bewertet?
Ehrlich gesagt, ja. Finde aber, passt auch zu Dead Everything. Also, ich gehe davon aus, dass Timo bei The Altis komplett abgeholt wurde, dass er das Setting geil findet, dass er die Story geil findet, Charaktere und die grundsätzliche Prämisse, dass er auch kein Problem damit hat, so ein bisschen mal die Spitzhacke in die Hand zu nehmen, und habe ihm deswegen die grüne Ampel gegeben.
So.
Bei Chris ist es so, Chris ist ein Hardcore-Gamer und er liebt den Grind. Er fuchst sich gerne rein, aber er ist auch, wird angezogen und auch so ein bisschen angelockt, wenn Spiele so mal abseits der Norm sind, weil auch Chris abseits der Norm ist. Und deswegen denke ich mir, hat er die Altis auch grün gegeben. Bei Marvin ist es so, dachte ich mir, die Altis, ich weiß ja nicht. Ressourcen sammeln, Gebäude bauen, es gibt keine rundenbasierte Kämpfe, es wird nicht irgendwie witzig gelacht. Das, er wird es irgendwie appreciaten, dass es was Neues ist. Aber ich glaube so richtig, es ist nicht so sein Cup of Tea. Es ist, wenn er gerne Tee trinkt, dann ist die Altis eher, ich weiß nicht, so ein englischer Tee mit sehr viel Milch, mehr Milch als Tee. Und das ist, glaube ich, etwas, was Marvin nicht unbedingt mag. Aber er wird es trotzdem trinken, deswegen habe ich ihm gelb gegeben. Mhm. Und das stimmt auch 1:1 zu Dead Everything.
I mean, it's not wrong. ich kann ja einfach mal weitermachen. Also ich war mir unsicher, was Kuro spielen würde. Ich wusste, dass die anderen beiden The Altis spielen. Deswegen war das für mich an der Stelle auch eine kleine Überraschung. Also bei Chris dachte ich mir, der wird das feiern. Ich glaube, der findet die Idee cool. Ich glaube, der findet das Setting cool. Bin einfach davon ausgegangen, der nimmt es mit so. Deswegen habe ich ihm da einen Grün gegeben. Bei Timo dachte ich mir, der sagt dann wieder, ist eher so ein Herbstding. habe ich ein Gelb aufgeschrieben. Und bei Kuro habe ich halt in beide Richtungen überlegt. Bei Date Everything wäre ich bei einem ganz klaren, also eher fast schon ins rötlich tendierende Orange oder Gelb gewesen. Und auch bei The Altis dachte ich auch eher an Gelb, aber eher in die andere Richtung ausschlagen. Also eher so in gut, aber nicht gut genug für Grün. So.
Gut, bei mir ist es relativ klar, ich mache den Kuro-Pick. Also ich habe hier Grün für Kuro, Grün für Timur, einfach weil ich, nachdem ich es The Altis gespielt hatte. Ich weiß nicht, ob du es geschrieben hattest, Kuro, aber ich habe dich komplett für The Altis bewertet. Ich hatte überhaupt nie die Idee gehabt, dass du Date Everything spielst. Aber als ich es gespielt habe, habe ich gesagt, nee, die beiden werden das feiern. Das ist einfach, das hat zu viel coole Sachen in den ersten 2 Stunden und null Enttäuschungen. Es ist einfach nichts, was dich abfucken könnte, so richtig hart, also grün. Und bei Marvin wusste ich, dass er Date Everything spielt. Und da habe ich, einfach weil ich keine Ahnung habe, wie dieses Spiel ist, habe ich gesagt, safe gehe ich auf die gelbe Linie mit Tendenz, dass es auch sein kann, dass du sagst, das ist so Müll, das ist einfach rot. Aber ich habe bei dir gelb aufgeschrieben.
Fair.
Stark. My turn? Gut. Ich habe nur Kuro und Chris bewertet, weil ich wusste, dass Marvin Dead Everything spielt und viel zu tief in seiner Sofaritze beschäftigt ist. Demzufolge Ich hätte auch als Punkt stehen, bevor ich wusste, dass Chris das spielt, hatte ich hier stehen, in Klammern, Chris, du musst dieses Spiel spielen. die ja, Folge.
Das ist geil.
Ja, weil diese Automation-Dings-Geschichte und sowas halt, weißt du, das ist auf jeden Fall so ein Christian, das liebt der, und dann macht er sich wieder Excel-Tabellen, wann muss er was abbauen, damit er die meiste Effizienz rauskriegt.
Und bei Kuro weiß nicht, ob es so komplex wird, aber es ist auf jeden Fall der Weg dahin.
Also. Ja, ja, genau. Und bei Kuro wusste ich, dass er halt auch so Space und diese Atmo und vor allem auch so in Anführungsstrichen Indie-Games von kleineren Studios immer gut findet, wenn die gut gemacht sind. Und jetzt habe ich bei euch beiden auf jeden Fall grün hier stehen. Wir lösen auf.
Ja.
Bei mir ist es grün. Ich finde das Spiel fantastisch toll. Ich finde es super, dass es günstig ist. Ich finde es toll, dass es sehr viele Spiele in einem vereint, ohne zu viel zu wollen und ein tolles Pacing hat. Und vor allem, das finde ich ja super wichtig bei ganz vielen Videogames, Atmo. Die Atmo ist da, die saugt dich ein, die lässt dich immersiv spüren, was du da gerade erlebst. Und demzufolge, bitte Leute, go for it. Kauft dieses Spiel, supportet sowas. Es ist immer, immer sehr, sehr geil.
Wild. Ich bin bei mir mit einem Gelb. Es ist, wie gesagt, ne, der Witz ist schnell erzählt und Haken dran.
Ja, tut nicht weh. Ich bin auch recht einfach bei Grün. Habt ihr alle richtig eingeschätzt?
Ich bin auch bei einem Grün. Was soll ich sagen, ey? Ganz ehrlich, das Spiel hat coole Ideen. Es ist gut gemacht, es ist hochwertig. Es hat, also von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, es ist so alles, was es machen will, macht es gut. So, es gibt nichts, was... Klar, das ist vielleicht hier und da Ecken und Kanten, aber es ist nichts, woran man sich großartig irgendwie aufschürfen könnte.
Yeah! Marvin, willst du mal spielen? Willst du mal reinschauen?
Nee, ich hab's ja mal mit
dem Date noch ein bisschen. Da.
Ich
date wartet der Toaster da.
Ich hab's ja am Anfang vom Podcast erwähnt. Ich bin gerade, genauso wie letztes Jahr, geil, ne? Eigentlich ein schöner Rhythmus. Letztes Jahr Gamescom-Stress. Was mache ich? Elden Ring anfangen. Einfach so ein Banger nachholen. Dieses Jahr Gamescom-Stress. Was mache ich? Baldur's Gate 3 nachholen. Geil. Also,
crazy.
Und das wird mich halt jetzt erstmal ein bisschen beschäftigen halt, ne? Also,
ja.
Ganz klar, da bin ich erstmal raus.
Aber ich finde, Baldur's Gate ist ein richtig schönes nach hinten lehnen und auf sich wirken lassen. Und du musst ja nicht Reaktion und sowas sagen, sondern du folgst einer schönen Story, das ist doch sehr schön.
Ja, vor allem, wir spielen es halt Koop. Das mag ich halt. Also, das für mich ist das so ein krasses Koop-Game. Das macht einfach nur Spaß.
Aber ich habe gesehen, du spielst auf Konsole, ne?
Genau, ich finde Splitscreen-Konsole ist einfach nur gut, wirklich. Ohne Scheiß.
Du kannst ja immer bei jeder Folge mal kurz reindroppen. Einfach nur so ein Einzeiler, wo du gerade bist. Also jetzt gerade Akt 1 nehme ich an, oder?
Nee, Akt 2 sind wir tatsächlich schon.
Oh, seid ihr schon? Oh, dann seid ihr ja schon gut drin. Wie zum Fick
habt ihr so schnell gespielt?
Wir sind jetzt bei, weiß nicht, 35 bis 40 Stunden oder so.
Ja gut, das kommt hier.
What? Akt 1, weißt du, wie lange ich für den ersten Akt gebraucht habe? 100 Stunden.
Was? Was macht man denn da so lange?
Kuro-Percent.
Ey, müssen wir das noch nicht
sagen. Es ist wirklich Kuro-Percent.
Da müssen wir nochmal separat drüber reden. Das ist ja was?
Nice.
Aber ich habe gefühlt, wir haben alles gesehen.
Nein.
Ich habe nicht mal alles gesehen.
Nein.
Ich bin nur einen Weg gegangen.
What?
Geil.
Gut, machen wir vielleicht.
Oh, mal separat nochmal.
Ich hole mal den Mantel des Schweigens. Warte mal. Oh, ja, zieh ich mir an. Gut, cool. Ja. Machen wir weiter.
Das ist cool.
Es wird natürlich auch eine neue Folge 2 Stunden später geben. Dann demnächst, bald. Ihr wisst wann. Ihr seid schlaue Menschen. Aber dafür müsst ihr natürlich auch ein Spiel voten, glaube ich. Ne? Haben wir da irgendwie was machen wollen? Wir?
Mein Pick ist Rematch.
Machen wir. Das hat das letzte Mal so gut geklappt.
Na klar.
Ja.
Ja. Und ich bin dieses Mal wirklich böse, wenn mein Pick nicht gewinnt.
Ich bin böse, wenn mein Pick nicht gewinnt.
Und ihr wollt Kuro Pick? Nicht böse machen. Also.
Ja, aber ich habe genug schon? Gelitten in den letzten Wochen.
Ja, okay, das stimmt, fair. Okay, ja, Punkt geht an dich.
Deswegen.
So.
Fang ich an.
Ah.
Mein Pick ist Ninja Gaiden Ragebound.
Geil.
Ich mag Ninja Gaiden.
Mhm. Ja.
Und ich mag Rage.
Mhm. Aha.
Und ich mag vor allen Dingen das Studio, The Game Kitchen, die halt vor allen Dingen mit Blasphemous 1 und 2 hervorragende Metroidvanias gemacht haben und im Auftrag vom Publisher Dotemu, die kennt man auch, ne, Streets of Rage zum Beispiel 4, was ein absolut fantastischer Brawler ist, gibt es jetzt ein neues 2D Ninja Gaiden und das sieht so absolut zuckrig aus. Also Blutzucker. Wir reden hier von Blutzucker. Oldschool, geile Optik, knackiges Gameplay. Ist meines Wissens, glaube ich, gar nicht, auch gar kein Metroidvania, sondern einfach ein ganz klassisches Side-Scroll, Jump'n'Run.
Geil.
Action-Titel und ich glaube, das wird einfach richtig, richtig cool und ich fände es schön, wenn wir mal sowas spielen würden.
Nice.
Erscheint Ende Juli.
Game Pass? Dann, ich spring kurz rein und sag, ich nehme meinen Pick diesmal einfach komplett zurück und möchte, dass Kuros Pick gewinnt. Und deswegen wähle ich auch.
Was wäre denn dein Pick gewesen?
Mein Pick wäre gewesen Tony Hawk's, aber ist schon raus. Also deswegen sage ich, ey, fuck it. Ich will, dass wir Ninja Gaiden spielen. Lass uns das.
Du musst mal endlich Rethought spielen.
Ja.
Tony Hawk Rethought. Ja, mach mal.
Ja, mach ich. Sobald ich Zeit habe. Wahrscheinlich, wenn Marvin mit Baldur's Gate durch ist oder
so. Und ich will, dass wir Donkey Kong Bonanza spielen. Weil es ist.
Oh ja, hätte ich. Damn it.
Es ist cool, es ist Donkey Kong mit einem süßen Paulina-Baby hinten drauf. Er kann sich verwandeln. Es ist von dem Studio, das auch Odyssey gemacht hat. Und ich, also die Fallhöhe ist irgendwie, glaube ich, nicht so gefühlt da. Also ich glaube, das wird einfach ein solides Ding. Ich glaube, da kann man sich drauf verlassen. Und ich glaube, dass wir da sehr viel Spaß mit haben würden, hier so, nachdem wir das letzte Mal darüber geredet haben, dass Luigi das Spotlight braucht. Jetzt kriegt es Donkey Kong und ich glaube, auch er hat es verdient. Von daher ist das, glaube ich, ein guter Pick.
Also könnt ihr euch schon mal drauf einrichten. Ich werde garantiert einen 10-minütigen Monolog darüber halten, wie cool ich das neue Donkey Kong Design finde und alle, die sagen so, sollen die Fresse halten.
So, bottom line.
Ich nicke.
Ja. Der dritte Pick in der Runde. Die düstere und fantasievolle Souls-like-Geschichte erzählt von der Piratin Wu Chang, die ohne Erinnerung inmitten des Leids in den chaotischen letzten Jahren der chinesischen Ming-Dynastie erwacht. Finsternis sucht das Land Shu heim und das Phänomen der Federung lässt Land und Leute mutieren. Inmitten einer Epidemie von Seuchen und Monstern musst du dich grausamen und entstellten Feinden mit verschiedenen Kampfstilen, verdeckten Waffen, uralten Feuerwaffen und sogar der Macht der Federung entgegenstellen. Denn nur so kannst du dir einen Weg durch Fleisch und Blut zur Wahrheit bahnen, die unter all dem verborgen liegt. Klingt nice, wird aber, sorry to say, the most generic, Asian-themed, Souls-like ever. Ob das so wird, ob ich Unrecht habe, werden wir sehen, wenn wir Wu Chong The Fallen Feathers spielen werden. Kommt im Game Pass raus, kostet aber auch nur 50 Euro, glaube ich, im Store. Was mich jetzt schon abschreckt ist, es gibt so 15 Deluxe-Versionen, wo 700 Kostüme warum? Und also so. Warum? Es ist immer dieses, dann hast du irgendwie so ein, es gibt ja auch aber bei solchen Games immer so coole Rüstung, aber auch dann so, hey, du kannst als Kartoffel spielen oder du hast eine Nudelsuppenhut drauf. I don't know.
Wir haben zwei so gute Spiele, Timur.
Ja.
Wie kannst du das hören und denken, ich sollte das Spiel in die Runde werfen, von dem ich selber jetzt schon sage, naja, mal gucken, ob das überhaupt gut wird.
Because we like video games and we have a range. Es sieht sehr gut aus.
Nee,
es sieht
verstehe ich. Außerdem muss man ja nicht immer das beste Spiel des Jahres hier als Ding wählen, sondern es könnte ja auch Entertainment sein, wenn wir das spielen.
Das beste Spiel des Jahres. Also ganz kurz, Wu Chong sieht fantastisch aus, aber, was heute auch schon mal Thema war, wir sind langsam übersättigt mit Games, die alle so ein bisschen das Gleiche wollen. Es ist auch so ein bisschen, also ich frage mich bei sowas immer, warum das spielen, wenn es Sekiro gibt? You know? Und genauso wie auch jetzt von den Nioh-Machern ein neues Nioh kommen soll, bin ich so, why? Und da ist man immer so, also sowas existiert, sowas kommt immer wieder, aber gleichzeitig hört man, dass so viele Stellen einfach gestrichen werden und Leute ihre Jobs verlieren. Man ist so, wie geht es denn? How? Mhm. Und deswegen, I don't know. Ich fand, das Spiel sieht sehr schön aus. Vielleicht ist es ja auch mega geil. Vielleicht ist es ja auch das Spiel, was ich mir von Wukong erhofft hatte.
Sag's nicht. Ach so, ja, das
ist und maybe ist es toll. Ich werde so oder so spielen, von daher, let's go. Ist im Game Pass Shoutout dafür. Aber es wird sowieso fucking Donkey Kong, Alter. Nichts gegen Donkey Kong. Nichts gegen Donkey Kong.
Ja,
nichts gegen Donkey Kong. Nichts gegen Donkey Kong.
Wir mögen Donkey Kong.
Der schuldet noch gute. Geld.
Ja, anderes Thema.
Aber ich sag mal so: Sollte Ninja Gaiden Rage Mode gewinnen, kriegt jede Person, die dafür gestimmt hat, von mir ein Shoutout.
Oh, nice.
Geil. Finde ich fair. Aber die müssen sich ja dann melden, weil man sieht ja nicht, wer gewotet hat, sondern da müssen unter das Voting müssen die Leute schreiben, ich habe für Ninja Gaiden gewotet.
Finde ich fair.
Das heißt, diese Leute, die das tun,
ist kriegen nicht am Ende Wettbewerbsverzerrung? Den
Shoutout. Schon ein bisschen, ja, aber ich nehme das mit.
Es ist nicht nur Wettbewerbsverzerrung, es ist auch ein bisschen emotionale Erpressung.
Es ist aber auch Bestechung, aber wir haben keine Regeln dagegen, deswegen fair.
Wir können uns nicht wehren, richtig? Wir können nichts dagegen tun.
Nee, wir müssen unser Schicksal akzeptieren.
Dann schauen wir mal, ob das reicht. Ein Shoutout von Kuro in der Folge.
In der Folge oder in der neuen Game2-Folge? Und das heißt ja nicht mehr Game2, sorry.
Ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall, ich finde, das hat so ein bisschen was von einem gesellschaftlichen Experiment. Und freue mich jetzt noch mehr auf die nächste Folge, die ihr natürlich dann im Feed eures Vertrauens so finden werdet oder auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo ihr auch immer eure Podcasts bezieht, Pirate Bay, who knows. Auf jeden Fall freuen wir uns.
Und natürlich sofort am 14. August, sofort an dem Tag, direkt downloaden.
6 Uhr morgens kommt er raus.
Denn wer von Anfang an nicht dabei ist, ist gar nicht erst.
Ist kein Real drin. One, kein True One.
So funktioniert
ist eine
das.
Pupsnase.
Ist so ein bisschen wie so ein klassisches Konzert, ne? Da geht's ja auch, ne? Wenn dann sagt, so 19:30 geht's los und du kommst später.
Kommt hier rein.
Dann find musst du gut. Draußen warten.
Einfach ja, konsequent durchziehen. Gut.
Freunde, es war mal wieder ein super schönes Vergnügen, mit euch über alles Mögliche reden zu können. Und auch ein bisschen über Spiele. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß.
Und ich hatte sehr viel Spaß. Danke, Kuro, dass du fragst.
Ich freue mich immer, euch zu sehen.
Ja,
ich möchte alle zu
grüßen. Nehme ich jetzt meine Shrimps und was mache ich mit denen?
Könnt ihr gerne.
So, tun die Shrimps heute Kuro. Tun wir die Shrimps in die Airfryer eigentlich auch mal?
Irgendwann? Nee.
Die
nimmst du den Airfryer? Ich habe auch einen.
Airfryer
ist. Ich mache mir gleich wieder einen Döner selber. Yum.
What the?
Also Shrimp-Döner.
Das machen wir alles offline, da seid ihr nicht dabei.
Milchschnittengate all over Patreon again. Wie ist der perfekte Döner? Halt
noch mit aufzunehmen. Aber, also bleibt uns gewogen, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen. Und ganz wichtig, Shrimps in die
Fan. Shrimps in die Fan.
Das war der 2-Stunden-Später-Podcast. Falls euch der Podcast mit Kuro, Chris, Marvin und Timo gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Sagt's auch gern euren Freunden oder teilt es gern auf euren Social-Media-Kanälen. Denn nur so kann dieses Herzensprojekt wachsen. In den Shownotes findet ihr alle Links zu den Socials des Podcasts als auch zu den Jungs selbst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
A Shrimp in the Fan Production.